Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt, aber nicht für Apple, denn die sind unter Beschuss von der französischen Regierung, die ermitteln. Unfassbar. What's going on, Julian?
Ja, ja, ja. Auf dem neuesten Stand. Ihr wisst ja, Leute, hier im Crewcast sprechen wir immer wieder über das Right of Repair, ja? Mhm. Recht zur Reparatur. So, und richtig. In Apple ist das jetzt neu angestoßen worden, dieses Thema, weil Apple halt quasi in Frankreich vorgeworfen wird, dass sie eben das Ganze behindern. Ne? Ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, es gibt jetzt ja so von Apple so Werkzeuge und Originalteile, die man sich bestellen kann. Und ein Vorwurf ist, dass diese ja künstlich teuer gemacht werden, damit sich das Ganze nicht mehr lohnt. Hier wird zum Beispiel davon gesprochen, dass man, um halt ein iPhone zu reparieren, das reparieren zu können, sich halt irgendwie Werkzeuge im Wert von 391 Euro erstmal kaufen muss, damit es halt funktioniert.
Kaufen? Und dann, kann man die nicht mieten? War das nicht so ein Ding, dass man die mieten kann?
Genau, es gibt auch so eine 60 Euro Leihgebühr für 2 Hartsteinkoffer mit geliefertem Werkzeug. Man muss allerdings wohl irgendwie eine Sicherheitsleistung von 1200 Euro zahlen, die dann zurückgezahlt wird, wenn die Werkzeuge wieder heile zurückgekommen sind oder irgendwie sowas. Es ist also kompliziert und teuer, diese Werkzeuge selbst zu bekommen. So, das ist halt nicht mehr so. Was geht bei dir ab?
Keine Ahnung, aber da draußen wird wohl, glaube ich, gerade ein Auto geklaut.
Wir machen jetzt spannend heute weiter im Crewcast.
Meins aber nicht. Meins steht zu Hause. Ich bin mit dem Fahrrad hergekommen.
Okay, ja dann. Alles gut.
Dann nimmt ruhig mit, Jungs. Brauchen wir eh nicht.
Ich meine, ich weiß nicht, ob das überhaupt in deinem Mic jetzt zu hören war. Ich meine,
da ging gerade ein Auto-Alarm los.
Genau. Aber ja, der Punkt ist halt, dass Apple es halt kompliziert macht für Privatanwender. Ne? Dein Display geht kaputt, du willst es selbst reparieren. Also
das stimmt
da jetzt
schon.
Für 400 Euro irgendwelche Reparaturwerkzeuge holst und dies und das machst. Das ist halt einfach so Steine in den Weg legen. Klar, wenn du jetzt irgendwie so einen Shop machst, wo du halt viele Sachen reparieren willst, so auf Handyshop angelehnt in der Innenstadt, dann vielleicht eher, aber jetzt so für den Privatanwender relativ unsexy.
Sag erstmal noch.
Oder mach du erstmal, das andere ist nämlich ein weiterer Punkt.
Zu dem Reparierthema wollte ich kurz sagen, ich denke, dass man das so definitiv sehen kann. Es ist ein komplizierter Prozess und es ist auch wirklich nicht einfach, sage ich mal. Und gerade wenn du so einen hohen Betrag erstmal hinterlegen musst, um die Sachen mieten zu können, ist auch schwierig. Apple hat das selbst in ihrem Statement, als sie dieses Programm gelauncht haben, so erklärt, und ich nehme ihnen das auch ab, dass der Grund dafür, dass sie das überhaupt so machen, der ist, dass sie wollen, dass die Reparaturen auf einem Niveau durchgeführt werden, dass wenigstens ansatzweise mit dem Niveau vergleichbar ist, auf dem etwas in einem Apple Store bei einer Genius Bar repariert werden würde oder wenn du es bei Apple einschickst. Und ich verstehe das schon, weil ich habe in meinem Leben auch schon selber iPhones repariert. Ich bin jetzt kein iPhone-Reparatur-Profi, aber das ist ja eben genau der Punkt. Ich habe dann keine Apple-Originalteile gekauft, sondern andere Teile und so, aber natürlich dann auch nicht mit den geilen Werkzeugen gearbeitet, sondern irgendwie, wie man es kennt, ne, mit dem Föhn drauf, schön den Kleber aufweichen, dann irgendwie mit so einem Gitarrenpick da irgendwie rein und versuchen, das aufzuhebeln und so. Und die Reparaturen, die ich gemacht habe, haben alle funktioniert. Zwar in beiden Fällen ein Display, was am Arsch war, das ich getauscht habe. Bei einem iPhone 6 oder so war das damals. Aber ich würde nicht behaupten, dass das Ergebnis schön geworden ist. Weil es war dann immer irgendwie so, ja, diese Gummidichtung ist dann irgendwie leicht off und hängt da so zur Hälfte raus und bliblablub. So, ich denke, dass Apple als eine Marke, denen es einfach wichtig ist, als hochwertig und teuer und toll irgendwie angesehen zu werden, dass es denen halt auch wichtig ist, dass die Reparaturen an ihren Geräten, zumindest die sie selber anbieten, selbst wenn man sie selbst macht, auf einem hohen Niveau stattfinden. Und dadurch haben die sich, glaube ich, oder deswegen haben die sich für diesen Weg entschieden, das mit diesen teuren Mietwerkzeugen zu machen. Aber dass das nicht für jeden die beste Option ist, 100%. Also das ist schon klar, dass du da, wenn da erstmal 1000 Euro hinterlegen musst und dann da diese zwei fetten Koffer zu dir nach Hause kommen, so ja. Workflow wäre jetzt nicht das erste Wort, was mir dazu einfallen würde.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer sehr aufs Gerät drauf an, was man reparieren möchte. Aber ich verstehe schon, was du meinst, ne? Aber irgendwie, wenn du halt selber ein Gerät hast, gehört dir dieses Gerät und dann soll es doch eigentlich auch deine Entscheidung sein, wie du das reparierst. Gut, du kannst vielleicht auch sagen, du suchst irgendwie eine Möglichkeit, das von, also mit nicht offiziellen Werkzeugen und dies und das zu machen. Das Problem ist ja nur bei Apple, dass sie dann, und da kommen wir zum zweiten Punkt, auf der anderen Seite das eben erschweren. Mhm. Es gibt Berichte davon, dass wenn du ein Display eingebaut hast, das nicht von Apple war, dann zum Beispiel dein Face-ID nicht mehr funktioniert. Und zwar nicht, weil es halt kaputt ist, sondern weil Apple halt die Seriennummern checkt. Die können halt von jedem Bauteil, was eingebaut wird, checken, hey, ist das ein Apple-Originalteil oder nicht? Fast so wie mit den USB-C-Kabeln, wo wir schon drüber gesprochen haben. Und dann halt sagen, okay, jetzt bestrafen wir den Nutzer und das funktioniert nicht mehr. Ne?
Das kann nicht sein. Das finde ich richtig scheiße. Das soll man bleiben lassen. Und ich hatte tatsächlich auch ähnliche Probleme bei den Reparaturen, die ich gemacht habe. Das war damals noch der Touch-ID-Home-Button. Das war dann nicht so eine Seriennummerüberprüfung, die stattgefunden hat, sondern es war irgendwie so ein Sicherheitsding angeblich zumindest, dass die Touch-ID-Sensoren fest mit den Chips gekoppelt werden, dass man da irgendwie sich nicht reinscammen kann oder so. Und dann war es halt so, dass ich das Display im Kompletten hätte tauschen können mit Home-Button und allem, aber dann hätte halt der Touch-ID-Home-Button nicht mehr funktioniert. Also zumindest hätte Touch-ID nicht mehr funktioniert. Als Home-Button hätte man es noch benutzen können, aber Fingerabdruck-Feature ist dann weg. Wenn du das Fingerabdruck-Feature behalten willst, musst du quasi aus dem alten Display-Glas, was du ausbaust, den Touch-ID-Knopf auch ausbauen, auf das neue Display transferieren und so. Und das war schon ein bisschen stressig und quasi der Vorbote von dem, was jetzt mit dem Seriennummer-Kram abgeht. War schon ein nerviger Aspekt, man definitiv sagen.
Ja, und genau das ist halt jetzt der Hauptgrund auch der Klage, dass man halt auf der einen Seite halt sagt, so, yo, nutzt halt hier, also auf der einen Seite macht man halt quasi die offizielle Reparatur umständlich und teuer. Und auf der anderen Seite erschwert man aber die inoffizielle Reparatur, dadurch, dass es halt dann solche Sachen gibt wie Seriennummern werden geprüft, ist das ein Apple-Originalteil, dies, das, tralala. Das gibt's ja auch bei Akkus. Wenn du jetzt einen nicht offiziellen Akku reinbaust, kann es auch sein, dass dein iPhone halt gedrosselt wird oder Fehlermeldungen aufpoppen und so weiter.
Weißt du, wer das auch macht?
Alle anderen?
Nee. Ganz anderes Gebiet, VW. Ich hatte einen Bericht gesehen von einem amerikanischen ID4-Kunden, der halt einen ID4 gekauft hat und dem sein Frontmotor ist irgendwie am Arsch gewesen. Also irgendwie Produktionsfehler, keine Ahnung. Es war halt ein Neuwagen, der ist ein paar Kilometer mitgefahren und dann hatte er direkt Probleme. Kann passieren, muss getauscht werden, ja. Denkt man sich ja an sich, gut, einfaches Problem, soll VW halt einen neuen Motor rumschicken, dann baut man den da ein und gut ist. Aber scheinbar, weiß ich nicht, wie sich das seitdem entwickelt hat, das ist jetzt auch schon 2-3 Monate her, dass ich diesen Bericht gesehen hatte. Aber scheinbar war das dann auch das Problem, dass die Motoren, dass die überhaupt von einem Fahrzeug erkannt und genutzt werden, dass die auch auf die Fahrgestellnummer vom Fahrzeug abgestimmt werden müssen und dieser ID4 dann 2-3 Monate irgendwie in der Werkstatt stillstand und nicht repariert werden konnte, weil die in Wolfsburg nicht damit hinterhergekommen sind, halt Motoren mit der passenden Seriennummer zu produzieren und rauszuschicken. Wo man sich auch denkt, Digga, muss das sein? So wäre doch viel einfacher, wenn einfach jeder einzelne Motor akzeptiert werden würde und du baust den ein und es funktioniert. Macht's ja auch viel leichter in Zukunft, wenn solche Autos mal geschrottet werden oder so. Weißt du, so Unfallwegen, die dann von irgendwem wieder zusammengeschraubt werden oder so. Finde ich immer schwierig, wenn man sich da in den Weg stellt. Und bei Smartphones ist das eigentlich genau dasselbe. Laptops und so weiter auch. Wenn da Geräte verkauft wurden und irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs sind und man hätte eigentlich einen easy fix, um die wieder startklar zu kriegen und dann muss man sich aber irgendwie mit der Firma absprechen und gucken, dass man dieses und jenes kriegt und so, das ist immer schwierig. So sollte, es ja, sollte einfach sein, Dinge zu reparieren.
Gerade bei einem Auto ist ja auch der zeitliche Horizont, wie das benutzt wird, noch viel länger als bei einem Smartphone. Und wer weiß, ne, also bei VW jetzt vielleicht nicht, aber bei anderen Herstellern, vielleicht auch bei VW, ob es so eine Firma in 20 Jahren noch gibt. Ne, und wo holst du dann so ein Ersatzteil her? Ne, also es sind ja schon genügend Autobauer dann irgendwann mal Konkurs gegangen. Also ja, keine Ahnung, das ist natürlich doof. Bei Apple ist es tatsächlich so, dass die schon häufiger mit solchen Sachen zu tun hatten. In Frankreich gab es zum Beispiel das Battery Gate, ne? Da haben sie von iPhones dann mit der Zeit die Performance quasi gedrosselt, um quasi die Batterie zu schonen. Und da gab es dann auch eine Klage in Frankreich. Und ja, da ist es jetzt wahrscheinlich, glaube ich, so, ich habe das gelesen, dass wenn du in wenn du deine Region auf Frankreich bei alten iPhones stellst, dass dann dein Telefon schneller läuft, weil die da halt diese Klage.
Ja, Frankreich hatten. Ist da allgemein ganz, ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Apple irgendwelche Extra-Regeln aufzudrücken. Man darf ja auch in Frankreich, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war zumindest ab dem Zeitpunkt so, wo sie gesagt haben, ja, kein Netzteil und so mehr in der Packung. Das dann auch hieß so, nee, in Frankreich ist aber Gesetz, es muss irgendwie dabei sein oder Kopfhörer oder so müssen dabei sein. Und dann wurden immer so Lightning-Kopfhörer noch zusätzlich an die iPhone-Verpackungen rangetaped, wenn du in Frankreich halt ein iPhone gekauft hast, weil es halt per Gesetz vorgeschrieben ist. Also die sind da ganz vorne mit dabei, aber ich finde es nicht unbedingt schlecht. Also man kann das definitiv mal challengen, gerade wenn es dabei hilft, die Reparierbarkeit von den Geräten zu erhöhen. Let's go, bin ich voll dafür.
Ja. Kommen wir zum nächsten Thema von unserem kleinen News-Roundup hier am Anfang. Tesla möchte nämlich zukünftig Werbung schalten. Und ich meine, die waren ja bisher immer so unterwegs, dass sie sagen, nö, also nicht mit uns, wir brauchen keine Werbung.
Ja, wir steppen direkt wieder rein. Apple, Tesla, wir haben heute aber noch ein paar andere Themen für euch am Start. Also falls ihr jetzt schon wieder denkt, so, es geht um viel. Ich darf heute endlich auch über Zelda reden, habe ich gehört. Mal schauen, wie viel wir Julian damit nerven können nachher.
Ja, ich habe auch gleich noch ein richtiges Schmankerl für euch.
Oh,
richtiges
geil.
Schmankerl. Also da, ich sag schon mal Supercargo.
Super. Also freuen wir uns drauf, aber jetzt erstmal ganz kurz zum Tesla-Thema. Ja, Werbung, ne? Da haben sie sich jahrelang mit gebrüstet, dass sie das nicht brauchen. Ey, wir sind Tesla, unsere Produkte sind so gut, die Leute reden von alleine über uns. Die Warteschlange, um unsere Autos zu kaufen, kilometerlang, haben wir alles nicht nötig. Gewinnmarge hoch, weil wir müssen keine Werbung draufschlagen. Und es ist halt wirklich so ein Ding mit Werbung, ne? Also im Automotive-Bereich kann es schon mal passieren, dass gut und gerne mal mehrere tausend Euro von dem Kaufpreis, den man im Endeffekt für ein Fahrzeug hat, Marketingkosten sind. Also du kaufst so ein Auto für 50.000 Euro, da stecken dann 3.000 Euro drin, die nur dafür ausgegeben wurden, dass du das Auto überhaupt kaufst. Ja, wo du dir denkst, so, danke, mich hätte es auch nicht gestört, wenn es 3.000 Euro günstiger gewesen wäre, vielleicht hätte ich es trotzdem gekauft, aber wahrscheinlich hätte man es dann halt nicht gekauft und das ist halt die Realität, mit der sich Tesla jetzt wohl scheinbar auch langsam rumschlagen muss, dass sie jetzt mit der Produktionskapazität langsam an einem Punkt sind, wo sie halt wirklich doll rausfeuern können und langsam nicht mehr die Warteschlangen halt weg sind, ne?
Ich bin mal gespannt, wo man das erste Mal eine Tesla-Werbung sehen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber ja, verrückt. Also die haben immer noch hohe Lagerbestände, die mussten mit den Preisen runtergehen und das alles zeigt natürlich oder sind Indikatoren dafür, dass sie nicht mehr so viel verkaufen können, wie sie wahrscheinlich gerade produzieren.
Ich frage mich dabei immer, ob das so ein Ding ist, das jetzt gerade allgemein abgeht. Oder ob das auch was damit zu tun hat, wie sich Tesla in den letzten Jahren verhalten hat. Also wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem.
Ja, safe.
So, aber mich würde sehr interessieren, zum Beispiel, wie sähe die Lage aktuell aus, wenn sie Ultraschallsensoren noch verbauen würden. Und wie viele Leute sagen so aus Prinzip, Digga, du kannst mir doch nicht in ein 50.000 Euro Auto keine Ultraschallsensoren reinklemmen, die Scheiße mache ich nicht mit.
Ja, das ist eine gute Frage. Also Musk hat in einem Interview auch gesagt, die Zinspolitik von der US-Notenbank ist auch voll scheiße, weil die Leute halt jetzt keine Autos mehr kaufen wollen oder es ist unattraktiver geworden, weil halt die Zinsen so hoch sind. Ne? Klar, Autokredit wird dadurch halt einfach teurer. Ja. Also er meint halt einfach generell, dass das Zinsniveau zu einer schwierigen Wirtschaftslage für Autobauer im Generellen sorgt. Und ja, das spielt da wahrscheinlich auch ein bisschen mit rein, aber ich glaube auch, dass Tesla sich das so ein bisschen verspaßt hat in letzter Zeit mit so ein paar Themen, die halt einfach unnötig waren.
Ja, also ist schon klar, dass Elon sich nicht hinstellt und sagt, ja, die Schuld liegt bei uns.
Ja.
Unsere Autos sind einfach so schlecht geworden, dass die niemand mehr haben will. So ein Statement wirst du niemals von ihm hören. Aber ich muss sagen, ich bin gespannt drauf, wie Tesla-Werbung auch aussehen wird. Tesla ist ja nun mal so eine Firma, die alles, was sie angehen, erstmal aus Prinzip anders macht. Häufig zum Guten, manchmal auch zum Schlechten, aber anders ist auf jeden Fall immer der Grundsatz, dem sie folgen. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Werbung, die sie machen, sehr anders aussehen wird als die Werbung, die andere Autohersteller so machen. Und ich bin einfach mal gespannt drauf. Ja?
Ja.
Wie sieht so ein Tesla-Werbespot aus?
Aber was bei Tesla gleich bleiben wird, sind die wilden Ankündigungen. Elon hat nämlich auch noch rausgehauen, dass in diesem Jahr das autonome Fahren rauskommt. Und das kam mir irgendwie bekannt vor.
Digga, ist das überhaupt noch eine News?
Ja, nee, eigentlich nicht. Aber er meinte so, dann meinte der Journalist halt zu ihm auch so, yo, aber das hast du ja jetzt schon mehrfach gesagt.
Und was war seine Reaction da drauf? Ja.
Er meinte halt so, er ist ein pathologischer Optimist, sagte er dann darauf. Und dass er das jetzt aber sagt, weil er in San Francisco jetzt schon viel gefahren ist, ohne dass die Software, ohne dass er eingreifen musste oder irgendwie sowas.
Ja, aber okay, what does it even mean? Er hat ja selber gemeint, und das ist ja auch allen klar, die sich mit autonomem Fahren auseinandersetzen, 99% Sicherheit und Situationsfähigkeit für ein autonomes System ist relativ leicht zu machen. 99,9% schon deutlich schwieriger, 99,99% fast schon unmöglich, und es wird halt immer schwieriger, desto mehr 9 du am Ende da noch dranhängst hinter das Komma. Mhm. Und ein 99% autonom gut fahrendes System ist beeindruckend, wenn du drin sitzt, die Macht hast, es zu kontrollieren, aber noch aufpassen musst, weil dann hast du halt wirklich so in 100 Minuten eine Minute, wo mal was schief geht. Aber du kannst halt für ein wirklich autonomes System, wo die Autos, ohne dass jemand drin sitzt und ohne dass jemand überwacht, so ein, kannst, reichen 99% halt einfach nicht aus. So,
ja.
Das ist halt einfach zu wenig, weil dann steht das Auto irgendwo an der Kreuzung oder so, es regnet, das kommt nicht mehr klar, stellt sich irgendwo ein Weg oder bliblablub, so. Es ist einfach so viele Kilometer, die autonom gefahren werden wollen, wenn dieses Feature endlich da ist. Ja, oder wenn autonom fahrende Autos da sind. So, darum geht's ja. Skalierung, so. Wie viel können wir damit durch die Gegend fahren, ohne dass jemand fahren muss? Da ist klar, dass selbst bei 99,9% es noch sehr regelmäßig vorkommen wird, dass Scheiße passiert.
Definitiv. Alleine, wie oft fährst du im Jahr Auto? Bestimmt über 100 Mal. Ja. Kommt ganz drauf an, wie viel du pendelst, ob du jeden Tag unterwegs bist. Und wenn dann einmal dabei Scheiße passiert, das reicht ja schon. Also das ist halt, wie du
ja,
sagst.
Aber das reicht halt nicht, wenn du selber drin sitzt. Wenn du selber drin sitzt, denkst du dir, oh, beeindruckend, ich musste nur einmal eingreifen. Aber wenn niemand drin sitzt, muss niemand eingreifen. Also das ist ja,
ja klar.
Das ist ja dann das Ziel. Naja, gut.
Definitiv. Es gibt noch eine letzte News, ganz
Hau
kurz.
Raus.
Apple registriert XROS-Marke vor WWDC. Also, sie haben sich ein Markenrecht eintragen lassen.
Zufall? Ich glaube kaum.
Also, Leute, ich glaube, man kann sagen, das Reality-Headset kommt. Also, spätestens jetzt ist es schon sehr wahrscheinlich, wenn sie sich das den Namen des Betriebssystems schützen lassen, spricht das schon sehr dafür.
Mhm. Oh, gut, solche Namensschützungen passieren gerne auch mal ein bisschen so im Rundumschlag, dass man ganz viele Namen und so sich schützen lässt, einfach mal nur zur Sicherheit. So XROS, RealityOS, dies, das, wie es im Endeffekt heißen wird, who knows. Aber alleine der Fakt, dass sie halt in dem Bereich gerade Namen schützen, das ist schon ein großer Indikator. Und auch der Fakt, dass sie jetzt so Final Cut und so schon vor der WWDC angekündigt haben, obwohl es eigentlich das WWDC-Thema ist, so neue Pro-Software fürs iPad, zeigt schon, dass es wahrscheinlich eine volle Show sein wird, wo sich viele Dinge zu besprechen haben. Und wenn sie eine komplett neue Produktkategorie launchen, dann gibt's da einiges zu erklären.
Ja. Kommen wir aber jetzt noch mal zu meinem kleinen Schmankerl.
Ich bin gespannt.
Und zwar, ich bin diese Woche in einen Rabbit Hole gefallen. Ich habe
ich auch.
Ja, du, da kommen wir auch gleich dazu, zu deinem Rabbit Hole. Auf jeden Fall hat mir YouTube so random Videos angezeigt. Man kennt es, ne? Und irgendwie ist es dann interessant. Man klickt drauf. Und in dem Video ging es um den Steinwinter Supercargo. So, das kannst du mal kurz bei Google Bilder eingeben, weil ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Das ist nämlich so ein bisschen Transrapid-mäßig. Es ist so ein altes Konzept an Mobilität, was halt aber auch heute immer noch super futuristisch aussieht.
Hä?
Es aber nicht geschafft hat.
Hä?
Ja, ne?
Okay.
Es ist einfach so, also, so war meine Reaktion
kurz
auch.
Kurz zur Erklärung.
Was siehst du, Felix? Was siehst du?
Also ich sehe einen LKW. Dieser LKW hat aber nicht wie ein normaler Sattelzug-LKW irgendwie hinten seinen Anhänger und vorne dran dann die Zugmaschine.
Nee.
Die Zugmaschine ist stattdessen unter dem Container quasi. Also wie wenn man einen LKW nehmen würde und das Führerhäuschen so absägt und dann unten dahin stopft, wo die Räder sind. Also,
ja,
keine Ahnung, wo ist denn dann da überhaupt noch der Motor? Das halt.
Ja, der ist ja hinter dem Führerhäuschen, ist der.
Mhm.
Aber es ist halt sehr kompakt gebaut. Also gebt's einfach mal, wenn ihr gerade könnt und nicht irgendwie im Auto oder so seid, gebt einfach mal Steinwinter Supercargo ein. Da gibt's die wurden auch wirklich gebaut und haben auch funktioniert. Das war halt ein Konzept. Das stammt noch aus den 80er Jahren, meiner Meinung nach, ja, von 83. Und das sollte halt quasi LKWs effizienter machen, weil in den 80er Jahren gab es halt so eine Maximallänge, die ein LKW haben durfte. Mhm. Und die haben sich halt gesagt, wenn wir es schaffen, das Führerhäuschen komplett wegzunehmen aus der Länge und einfach unter Ladefläche, unter die Ladefläche ziehen, dann können wir viel mehr in den LKW reinpacken. Da kann halt die Ladefläche länger sein. So, und das war der Gedanke dahinter. Und deswegen haben die an dem Konzept geforscht, wie sie das Führerhäuschen unter die Ladefläche bekommen.
Und warum halt hat es nicht funktioniert?
Ja, also es gibt mehrere Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Einmal ist der Grund, dass halt die Übersicht vom Fahrer sehr eingeschränkt ist, wenn du so weit unten bist.
Ja, du sitzt halt quasi auf dem Boden, ne? Es ist so, du sitzt so tief wie in einem Ferrari, aber längst ein LKW.
Es ist wirklich so, du sitzt wie in einem Supercar, fast mit deinem Arsch auf dem Asphalt, als LKW-Führer. Da siehst du natürlich nicht allzu viel. Aber das alleine war nicht das einzige Problem, weil das wäre vielleicht schon irgendwie gegangen. Was das Problem war, ist, dass dann 1990 die Gesetze geändert wurden und quasi das Führerhäuschen wie erklärt man es richtig? Also die Ladefläche wurde dann beschränkt von der Länge. Vorher war der ganze Zug beschränkt und dann hatte die Ladefläche eine eigene Beschränkung und das Führerhäuschen, glaube ich, auch nochmal. Mhm. Und dementsprechend hätte dieses Konzept halt den LKW nicht länger gemacht und wäre dann im Endeffekt nur komplizierter gewesen, aber hätte halt nicht mehr den Vorteil gehabt, dass man dadurch dann halt die Ladefläche länger hätte machen können.
Ja, definitiv komplizierter. Du hast ja in so einem Konzept auch weniger Platz für den Motor. Nicht, dass es nicht geht, aber alles, was so Kühlung und so betrifft, du hast ja auch keine Stirnfläche mehr, wo du Kühlluft reinziehen kannst. So ein normaler LKW hat ja vorne quasi die Scheibe und unten drunter einen Kühlergrill, wo frontal die kalte Luft quasi draufkommt. So, das hast du bei dem Konzept auch nicht. Da hast du von vorne erstmal nur Scheibe, Windschutzscheibe, und dann muss er die Kühlung irgendwie von hinten realisieren und so. Das kann man schon alles machen, aber ja, wundert mich jetzt dann nicht. Es sieht schon so aus, als wäre es nur dafür da, um irgendein Gesetz zu umgehen. Und wenn das Gesetz dann nicht mehr da ist, dann kann man sich's halt auch sparen.
Ja, aber ich finde, es gibt auch so ein paar Konzepte von so Bussen und so. Es sieht einfach mega crazy einfach aus. So, das catcht direkt dieses, wie das halt einfach aussieht, das ist einfach verrückt.
Ja, und also, heutzutage könnte man das Sichtproblem ja auch einfach mit Kameras lösen.
Ja.
Also du kannst ja den Fahrer schon unten reinsetzen, aber machst dann halt oben noch eine Kamera hin, dass man halt ein bisschen besser sieht, was so um einen rum passiert.
Ja, aber überleg dir mal beim Bus, du hast dann da so Plätze ganz vorne, du sitzt im Bus ganz vorne, vor dieser riesigen Scheibe und siehst halt keinen Fahrer, das hat so autonomes Fahren.
Ja, das ist
halt
wie beim Doppeldeckerbus, ja.
Genau, das ist so richtig so, wie als ob der Bus sich selbst fährt, weil du den Fahrer gar nicht siehst und der ist ganz anders wo untergebracht. Und du sitzt da einfach oben im Bus und schaust dir diese große Scheibe einfach raus. Verrückt.
Ja. Alright. Ja. Next up. Diese Woche war wild. Weil diese Woche ein Video online gegangen ist, in dem ich und Julian irgendwie teil waren, ohne dass wir aber daran mitgewirkt haben. Also, ja. Das war schon eine verrückte. Also, ich habe mich quasi gefühlt wie Drake. Ist ein Song von mir rausgekommen, aber ich habe nicht mal was gemacht.
Ja, genau. Das ist, ich habe das ja im letzten Crewcast schon angeteasert quasi, dass wir diese Woche einen ganz besonderen Outro-Song haben. Und man kann sagen, bleibt heute bis zum Ende dran. Es wird nämlich sich sowas von lohnen. Es wird der beste Outro-Song wahrscheinlich, den wir je hatten. Mhm. Und ich habe ihn noch nicht in voller Länge gehört. Du auch noch nicht, Felix. Also wir werden dann ganz am Ende vom Crewcast nochmal eine ganz kurze Reaction darauf aufnehmen. Aber man kann schon mal so viel sagen, wie dass der Leo vom Kanal Tips, Tricks and More sich mal wieder einer verrückten Challenge gestellt hat. Der bastelt ja gerne immer mal ein bisschen rum. Und er hat gesagt, er möchte eine künstliche Intelligenz oder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Stimmen imitieren. So, dann brauchte er halt noch irgendein Opfer. Und da hat er mich gefragt, hey Julian, wie sieht's aus? Kann ich mal so einen Crewcast von euch nehmen? Weil da redet ihr ja immer so lange und damit kann ich super meine KI trainieren. Und dann hat er halt eben aus unserem Crewcast die Stimme von Felix und die Stimme von mir in so 10-Minuten-Häppchen gecuttet. Und dann halt damit, obwohl, ich glaube, das waren 10-Sekunden-Häppchen, ne? 10-Sekunden-Häppchen, glaube ich.
Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist ja, aber auch gar nicht so wichtig.
Ist auch nicht so wichtig. Er hat auf jeden Fall unsere Stimme rausgecuttet und dann eine künstliche Intelligenz damit gefüttert, die ein Sprachmodell erstellt hat. Und mit Hilfe von diesem Sprachmodell kann man jetzt halt jede Audio so umwandeln, dass sie klingt, als ob Felix oder ich sie spreche. Und damit hat er ganz verschiedene Sachen angestellt in seinem Video. Ich habe zum Beispiel mal auf Spanisch gesprochen. Also
das war das Allerverrückteste. Ja. Das war wirklich komplett krass. Weil wir sagen, so gut dieses AI-Voice-Cloning, so mittlerweile hat man es ja an ein, zwei Stellen gesehen, war für uns natürlich nochmal eine krasse Erfahrung, das mit unseren eigenen Stimmen zu erleben. Ja. Aber dich auf Spanisch sprechen zu lassen, ist schon wild. Weil diese KI Voice-Trainingsblöcke, die man da quasi, dieses Trainingsmodell, was man macht, das ist halt sprachenunabhängig. Das lernt halt, wie eine Stimme klingt und orientiert sich dann an eine Datei, die man reinpackt. Also du nimmst dann, wenn du jetzt dieses Modell trainiert hast mit Julians Stimme und du möchtest Julian was sagen lassen, dann gibst du nicht einfach nur einen Text ein und sagst, yo, jetzt soll mal Julian das sagen. Sondern du musst quasi ein Voice-Snippet einsprechen und dann kann das so transferiert werden, dass es klingt wie Julian. Und wenn du halt einfach ein spanisches Voice-Snippet reinpackst, dann spricht Julian plötzlich flüssig Spanisch. Und es war wirklich, also das war wirklich ein wilder Moment. Ich kann hier mal ganz kurz mal so richtig, richtig ghetto, hier mal ganz kurz einen kleinen Einblick geben, wie das dann so klang, wenn wir geredet haben.
Stellte das iPhone am 9. Januar 2007 auf der Macworld-Konferenz und Expo in San Francisco vor.
Das ist jetzt meine KI-Stimme.
Du kennst dich aber aus. Okay, noch eine. Welchen YouTube-Kanal sollte jeder abonnieren?
Julian, was ist das denn für eine Frage? Natürlich Tipps, Tricks and More.
Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.
Also es ist so, man merkt schon so, dass das klingt jetzt nicht 100.000% wie wir. Ich finde, gerade bei dir hat es nochmal einen Ticken besser funktioniert als bei mir. Aber wie Leo auch in dem Video selber schon gesagt hat, das ist jetzt natürlich auch ein Kontext, in dem man explizit drauf achtet. Wenn dir jemand sagt, hey, hör dir das mal an, das ist eine KI-Stimme, von der KI generiert, voll krass, wie gut das klingt, oder? Dann geht dein Gehirn ja direkt in den Analysemodus und sucht nach den Fehlern. Aber was er in dem Video zum Beispiel auch angesprochen hat, was ich echt krass fand, wenn du sowas nutzt, um irgendwelche Scams aufzuziehen, ist halt die Erfolgrate wahrscheinlich ordentlich hoch, weil das so Situationen sind, in denen du nicht damit rechnest. Ja, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, du übers Telefon irgendjemand anrufst oder so oder ein kurzes Video in schlechter Qualität schickst oder so, wo vielleicht noch Windgeräusche im Audio drin sind und bliblablub und die Stimme ist irgendwie nur ein Teil davon und du rechnest überhaupt nicht damit, dass das jetzt gefaked sein könnte, dann ist man schon jetzt an einem Punkt, wo man wirklich sagen kann, ja, damit wirst du die allermeisten Leute, wirst du reinlegen können. Und ich glaube auch, wie gut das Ergebnis wird, ist auch nicht mal so krass abhängig von der Technik, sondern aktuell auch noch sehr abhängig davon, wie sehr man beim Einsprechen schon die Stimme des anderen imitieren kann. Weißt du, wenn du so eine ganz andere Sprechgeschwindigkeit und Sprechmelodie und so bei dir in der eigenen Stimme drin hast und das der KI als Vorlage gibst und die dann einfach nur noch die Stimme anpasst, dann ist es halt wie, als würde ich Spanisch sprechen und es dem geben. Klar, dann kriege ich halt einen spanischen Julian raus, aber mir ist schon klar, Julian spricht nicht so flüssig Spanisch, da ist irgendwas off. Und wenn du halt weißt du, wenn du halt mit deiner Stimme was einsprichst, mit deiner Art und Weise zu sprechen und dann sagst, bitte transferier das jetzt mal aber auf einen anderen Charakter, der eigentlich ganz anders spricht, dann hast du halt so ein bisschen die Probleme und ich glaube, daher kam es dann auch, dass in dem Video deine Stimme besser funktioniert hat als meine, weil Leo von seiner generellen Sprechweise dir mehr ähnelt als mir. Aber wenn man jetzt zum Beispiel als Vorlage noch was genommen hätte, was noch mehr meiner Art und Weise zu sprechen entspricht, dann wäre richtig Feierabend gewesen.
Es ist aber echt richtig verrückt. Und er hat es halt dann eben auch genutzt, um einen Song zu machen. Weil eigentlich ist diese KI oder das Modell dafür gedacht, dass man halt Songs, also genau das, was wir im letzten Crewcast besprochen haben mit der KI-Kunst von Drake und so weiter. Genau sowas kann man halt mit solchen Programmen machen, aber es funktioniert eben auch für ganz normales Sprechen, wie man halt gesehen hat. Und was meinst du, Felix, wollen wir da mal reinhören? Also in so einem kleinen Snippet, dass die Leute schon mal ungefähr wissen, auf was sie sich einstellen können? Jetzt in ganz, ganz Wacker-Qualität? Yeah,
let's go.
Ja, ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier gerade an meinem Handy gestartet bekomme.
Warte, der Crewcast, euer Technik-Podcast.
Ja, aber warte, jetzt geht's los. Na, den Anfang lassen wir mal. Das ist so verrückt einfach.
Ja, ich denke, das ist genügend, wenn ihr es in voller Qualität und voller Länge hören wollt, bleibt bis zum Ende dieses Videos dran. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig, beziehungsweise bis zum Ende dieses Podcasts, falls ihr audiomäßig zuhört. Ja, sehr, sehr abgefahren. Aber wie gesagt, so was mich am meisten getriggert hat daran, war wirklich die Möglichkeit, damit Scams zu machen. Das ist halt wirklich dieses Beispiel, was Leo auch gebracht hat in seinem Video mit diesen Gewinnspiel-Scams. Das hat mich schon die letzten 2 Jahre so ultra doll genervt, weil das ist halt diese typischen Gewinnspiel-Scams, wie sind die aufgebaut, es läuft doch immer gleich. So, du machst halt irgendein Gewinnspiel oder so und statt dass die Leute halt drauf warten, dass du das Gewinnspiel offiziell wirklich selber auflöst, schreiben dann halt irgendwelche Scammer dann Leute an mit so Fake-Accounts, so, yo, ich bin's, der Felix, haha, du hast gewonnen, du musst jetzt aber mir noch hier für den Versand 20 Euro überweisen, damit ich dir den Gewinn auch zuschicken kann. So, und dann überweist du halt 20 Euro für den Versand und bekommst natürlich überhaupt nichts. Und bist einfach nur 20 Euro losgeworden. Und weil es war halt nicht offiziell, ja, es war halt nicht ich. Und ich denke mir bei diesen ganzen Scams immer, Digga, wenn ich manchmal so Screenshots davon sehe, weil mir schicken ja dann auch manchmal Leute so Screenshots, ich habe hier so eine Nachricht bekommen, ich bin mir nicht ganz sicher, bist es wirklich du? Und dann ist da diese Textnachricht, die Leute bekommen haben und es ist gebrochenes Deutsch, Sätze, die ich so niemals sagen würde, so viele rote Flaggen, anhand derer man erkennen könnte, nee, das ist ein Scam. Also es ist so schlecht und trotzdem fallen schon Leute drauf rein. Aber wenn man das jetzt noch erweitert mit einem kleinen Video oder einer kleinen Sprachnachricht oder so, wo jemand dann mit der Stimme von einem den Leuten erzählt, yo, hier, du hast gewonnen. Ja, ich bin es wirklich, der echte Felix. Guck, Sprachnachricht, ich bin echt. Da kannst du ja wirklich, also, das ist ja nur ein Beispiel, was man da alles mit machen kann. Das wird wild die nächsten Jahre. Niemand ist mehr sicher.
Das ist halt komplett richtig. Und aber man kann es auch für gute Zwecke nutzen. Also zum Beispiel überleg dir mal, überleg dir mal, man hat so ein Team und arbeitet an YouTube-Videos. So, und du brauchst irgendwie neues Voice-Over, aber kannst gerade nicht einsprechen. Kann einfach dein Kollege selber einsprechen, ins Sprachmodell reinballern und dann klingt es halt wie Julian oder wie Felix. Let's go mit ins Video. sowas kann man machen. Es gibt auch jetzt von Apple, gab es, ich glaube sogar auch diese Woche die News, dass sie auch irgendwie so ein ähnliches Modell mit in die iPhones bauen. Ich glaube, das ist noch so eine ganz wilde News, dass du halt quasi, wenn du deine Stimme verlierst, die vorher halt noch einsprechen kannst in so ein Sprachmodell und dann halt irgendwie dadurch halt dann irgendeine künstliche Stimme bekommst, die aber so klingt, wie du halt früher geklungen hast.
Also deine Stimme so im Sinne von dauerhaft verlierst, aus krankheitstechnischen Gründen. Also nicht so, du wirst halt erkältet und eine Woche später ist wieder da, sondern so eine Situation.
Ja. Ja. Dass du deine Stimme richtig verlierst.
So. Krass.
Also ich glaube, man kann auch coole Sachen damit machen, aber man kann natürlich auch viel Scheiße damit machen. Und die Frage ist halt dann auch irgendwann, ist dann noch das Beweisstück Audioaufnahme? Ist das überhaupt noch ein Beweisstück?
Und generell weiß man ja eh, dass im Bereich Hacking der größte Anfallspunkt, der anfälligste Punkt ist immer Menschen, Social Hacking. Ist immer die effektivste Methode. Und solche Tools machen halt Social Hacking so einfach. Und das ist halt wirklich, also wirklich alle Institutionen, jeder muss sich eigentlich darauf gefasst machen. Weil wenn du jetzt die nächsten 2-3 Jahre denkst, ja, damit muss ich mich ja noch nicht auseinandersetzen, dann ist eigentlich schon zu spät.
Also man muss eigentlich mit seiner Familie und so ein Safe Word machen. Ne, dass man halt quasi sagt, hey Papa, wenn du irgendwie mal einen Anruf bekommst, frag einfach, was ist das Safe Word? Und ich sage, keine Ahnung, Adiletten. Und dann ist das Safe Word Adiletten. Und dann weißt
jetzt
du,
hast du mein Safe Word geleakt.
Genau, und dann weißt du halt quasi, okay, da ist es wirklich Julian.
Ja. Ne, Familie ist ein guter Punkt, auch so Enkeltrick und so ein Shit.
Ja, genau, exakt.
Also, ganz, 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 ganz böse.
Ja.
Also da tun sich Abgründe auf, das macht mir richtig Angst.
Ja, also ganz ehrlich, red mal mit deiner Familie drüber, weil wer ist dafür am anfälligsten? Leute, die online halt ihre Stimme raushauen. Ne, also klar, wenn es jetzt irgendjemand ist, der halt nicht keine Online-Präsenz hat und der vielleicht auch keine Instagram-Stories oder sonst was von sich abgibt, der ist da ja relativ geschützt vor. Weil irgendwo brauchst du natürlich, um so ein Sprachmodell zu trainieren, halt auch gewisse Menge an Audioaufnahmen. Aber wenn du die halt nicht bekommst öffentlich, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Was dich nicht sicher davor macht, ne, nachher ist das jemand, den du kennst und der nimmt einfach Sprachnachrichten von dir von WhatsApp oder sonst was. Aber im Endeffekt ist es natürlich jetzt bei Personen wie uns oder super vielen anderen Creatern viel leichter, ne, sowas dann zu machen.
Ja. Alright. Haken wir dieses gruselige Thema ab. Und
ja, ein dickes Danke auf jeden Fall nochmal an Leo. Schaut gerne bei ihm vorbei. Sehr spannendes Video. Kuss geht raus. Ich bin gespannt auf die
Tipps,
auf
Tricks
den Song.
And more.
Okay, aber kommen wir jetzt zu deinem Lieblingsthema. Und da wirst du uns auch ein paar Tipps, Tricks und more geben können.
Ich will gar nicht so viele Tipps, Tricks. Das ist so eine Sache. Also wir reden jetzt über Zelda, Leute. Tears of the Kingdom. Letzte Woche hat sich auch schon jemand beschwert, warum es noch nicht drin war. Wir hatten die letzte Episode noch vor dem Launch aufgenommen. Der Launch ist jetzt durch. Und ich sag mal so, ich glaube, unsere Erfahrungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich habe es quasi zu jeder wachen Minute, wo ich nicht gearbeitet habe oder irgendwie Kinderzimmer vorbereitet habe oder beim Geburtsvorbereitungskurs war oder dieses oder jenes, habe ich halt Zelda gezockt.
Du hast beim Geburtsvorbereitungskurs
Zelda? Nein, jeder freien Minute, wo das nicht der Fall ist. Also ich habe halt entweder meinen Alltag gelebt, so gearbeitet oder halt Sachen in die Richtung gemacht oder Zelda gezockt. Aber ich habe keine Serien mehr geschaut. Ich habe also alles, Medienkonsum, selbst Social Media und so, ich habe alles so krass runtergefahren und einfach nur noch so, wenn ich Zeit hatte und zu Hause war, meistens abends und am Wochenende sowieso, Zelda gezockt, gezockt, gezockt. Und Julian, deine Berührungspunkte waren jetzt eher so, du hast es mitbekommen, dass es das gibt.
Genau. Ich mein Berührungspunkt war halt bisher, ich höre Felix zu, wie er davon schwärmt. Das war Berührungspunkt Nummer eins. Und jetzt natürlich auch super viel auf Social Media. Ne? Es gab ja eigentlich an den Tagen halt super viele Insta-Stories. Hey, ich habe das neue Zelda, jetzt erstmal Zelda zocken, dies, das. Genau, das habe ich natürlich auch mitbekommen. Und ich habe auch mitbekommen, dass das generelle Feedback sehr positiv ausgefallen ist.
Das macht es mir jetzt natürlich ein bisschen schwer, weil ich ja seit Monaten hyped auf dieses Spiel bin und sehr, sehr, sehr positiv immer darüber geredet habe. Und dass ich jetzt begeistert bin von dem Spiel, das überrascht jetzt wahrscheinlich die allerwenigsten. Aber ich muss auch sagen, dass ich selbst davon überrascht war, wie einheitlich positiv das Feedback von der Medienlandschaft, sowohl was so professionelle Medienoutlets angeht, so Videospieljournalisten und so, deren Beruf es ist, Videospiele zu bewerten, als auch von Social Media allgemein, ja, wie eindeutig positiv das Feedback ist, zumal es ja vor dem Launch von dem Spiel ganz anders aussah. Da waren ja viele sehr, sehr kritisch, meinten so, das ist eigentlich eher, also weiß ich jetzt nicht, sieht eigentlich aus wie Breath of the Wild, nur nochmal, warum? So, und das hörst du gar nicht mehr. Und das aus guten Gründen, ne? Weil jeder, der einfach nur eine halbe Stunde allein schon mit dem Spiel verbracht hat, sofort realisiert hat, nein, das ist ein anderes Game. So, klar, der visuelle Artstyle ist ähnlich, so, aber vom Gameplay, was du machst, während du den Controller in der Hand hast, ist es komplett anders und es macht richtig Bock. Erstmal ganz kurz, vielleicht einen kleinen Negativpunkt. Den möchte ich direkt mal raushauen. Ja, einfach nur mal, um meine Euphorie hier kurz zu bremsen. Performance von dem Spiel ist schlechter als erwartet.
Ja, die Switch kommt da, glaube ich, einfach auch so ein bisschen an ihre Grenzen von der Hardware. Mhm. Die wurde jetzt ja ewig nicht geupdatet. Und auch das erste Zelda auf der Switch war ja schon am Limit der Hardware-Limitation. Und wenn du jetzt mehr machen willst, wird es schwierig.
Ich würde tatsächlich aber sagen, dass Tears of the Kingdom schlechter läuft als Breath of the Wild auf der Switch. Nur minimal, also jetzt erstmal für die vielleicht noch am Überlegen sind, hey, sollte ich das Spiel getten? Ja, nein. Das ist kein Dealbreaker. Es läuft nicht scheiße, das Game. Also so mit Industriestandard verglichen vielleicht schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein neues Pokémon oder so vor uns haben. Es ist sehr beeindruckend, wie viel die Entwickler mit diesem Spiel aus der Switch rausholen. Nichtsdestotrotz hat man schon hier und da mal Frame-Drops. Und das auch an, das kannte man in Breath of the Wild auch, gerade wenn man in dem Korok-Wald ist. So, dass das dann halt manchmal für ein paar Sekunden eindippt mit der Framerate. Und dann hast du mal ganz kurz nur 25 oder 20 FPS. Und ansonsten läuft das Spiel halt mit 30. Und bei Tears of the Kingdom ist es so, dass es schon auch an anderen Orten manchmal vorkommt, dass die Framerate ganz kurz eindroppt. Aber es war jetzt in meiner Spielerfahrung, ich würde sagen, ich habe jetzt so 15, 20 Spielstunden ungefähr auf dem Game, war das nie was meine Fähigkeit, Spaß mit dem Spiel zu haben, eingeschränkt hätte. Aber es war etwas, wo ich mir gedacht habe, also wenn es jetzt eine Switch Pro gäbe oder eine Switch 2 oder, was ich als Namensvorschlag wirklich clever fand, eine Super Switch.
Geil.
Das wäre schon praktisch für dieses Spiel. Und ich freue mich, weil diese Konsole wird ja irgendwann kommen und die wird auf jeden Fall abwärtskompatibel sein. Ich freue mich dann, Tears of the Kingdom auch darauf zu spielen. Aber alle, die jetzt am Überlegen sind, vielleicht auch wenn man noch keine Switch hat, zu sagen, oh, ich warte jetzt aber lieber noch ein Jahr oder so, bis die nächste Switch rauskommt und bla. Lasst euch davon nicht zu doll irritieren. Auch mit der aktuellen Switch macht das Game unendlich viel Spaß. Und Nintendo beweist mal wieder, dass Spielmechanik und Liebe zum Detail, mit dem man so ein Spiel entwickelt, viel mehr wert ist als einfach nur krasse Technik.
Aber ich frag mich, warum das bei Nintendo so unterschiedlich ist. Ne, also bei Pokémon haben wir jetzt in den letzten Spielen, die rausgebracht, jedes Mal gesagt so, Digga, wie lieblos ist das eigentlich hingerotzt. So, ne? Also da hatte man ja wirklich das Gefühl, dass diese Details, also diese Liebe zum Detail halt komplett gefehlt hat. Aber jetzt bei Zelda scheint es ja wirklich voll zu sein mit cleveren Crafting-Ideen und so weiter. Und man hat das Gefühl, dass alles, was irgendwie so bei Pokémon fehlt, irgendwie bei Zelda dann irgendwie gemacht wurde, obwohl es ja im Endeffekt ja beides von Nintendo ist.
Ne? Da liegt eben der Trugschluss. Pokémon wird nicht von Nintendo selbst entwickelt, sondern von der liegt unter der Bewachung der Pokémon Company sozusagen.
Pokémon Company, die aber zu Nintendo gehört.
Pokémon Company ist eine eigene Firma, an der Nintendo halt die Anteile hat. Und die Pokémon Company beauftragt dann die Game Freak Spielstudios, um die Spiele für die Nintendo-Konsolen zu entwickeln. Das heißt, da ist nochmal so ein kleiner Baum drin und im Endeffekt ist halt Game Freak, das Spielstudio, kein Nintendo-eigenes Spielstudio, sondern quasi über eine Ecke dann seit immer schon damit beauftragt, die Pokémon-Spiele zu machen. Das ist ein eigenes Team mit einer eigenen Ethik, einem eigenen Anspruch und auch einem eigenen Geschäftsmodell. Und Zelda ist halt wirklich, das ist Kern Nintendo. Also dieses Team, was die Zelda-Spiele entwickelt, das gehört zu 100% direkt dem Nintendo-Konzern und sitzt quasi da mit im selben Gebäude und ist dafür verantwortlich, dieses Spiel zu machen. Und ich glaube gerade, also es ist schon länger so, dass Zelda und Mario, dass die Spiele so die großen Top-Spiele sind, sage ich mal, wo Nintendo dann auch stolz drauf ist und so, wenn die da ein neues Hauptspiel rausbringen, also jetzt nicht vielleicht mal so ein neues Mario Tennis oder so, aber wenn so Mario Galaxy, Mario Odyssey oder halt die ganzen Zelda-Spiele rauskommen, da sind die schon stolz drauf und wollen sich auch dran messen lassen. Und das ist, glaube ich, einfach ein anderer Anspruch. Und gerade jetzt, wo das Zelda-Team mit Breath of the Wild den größten Erfolg in seiner Geschichte gefeiert hat, Spiel des Jahres gewonnen hat, Verkaufszahlen hinbekommen hat, die auf einmal doppelt so hoch waren wie bei jedem Zelda-Spiel vorher, war denen halt ganz klar, ey, wenn wir da jetzt einen Nachfolger machen, dann können wir es uns nicht erlauben, reinzuscheißen. Wir müssen beweisen, dass wir kein One-Hit-Wonder sind. Wir können das, was wir da geschafft haben, nochmal schaffen. Und es hat jetzt zwar 7 Jahre gedauert, aber sie haben es nochmal geschafft. Und das ist wirklich was mich sehr beeindruckt an diesem Spiel. Es ist ja per se dieselbe Map, in Anführungsstrichen. Also die Geografie von Hyrule ist erstmal identisch. Berge sind am selben Ort, so Dörfer sind am selben Ort. Und viele hatten die Befürchtung, dass sich dieses Spiel dadurch sehr ähnlich anfühlen wird, wie das davor. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Erstens, weil die Karte in Tears of the Kingdom
größer
immens
ist, ne?
Riesig geworden ist. Mhm. Dadurch, dass sie nach oben erhöht wurde. Es gibt diese ganzen Wolkeninseln über der Landschaft. Sie wurde, Achtung, Mini-Spoiler, aber ich glaube, mittlerweile hat es jeder mitbekommen, auch nach unten deutlich erhöht. Und wir reden nicht nur über ein paar Höhlen. Da ist eine riesige Unterwelt, die es zu entdecken gibt, unterhalb von Hyrule. Und selbst die Stellen auf Hyrule, die halt auf der Oberflächenmap quasi identisch sind zum Vorgänger, sind erstens fast alle verändert. Überall geht was anderes ab als vorher, weil sich die Geschichte halt weiterentwickelt. Das ist so ein bisschen wie, als würdest du sagen, ja, aber ganz ehrlich, die Kammer des Schreckens, Harry Potter Teil 2 ist eigentlich auch derselbe Film wie Der Stein der Weisen, weil spielt ja auch in Hogwarts. Das ist eigentlich Quatsch. Ja klar, es ist dasselbe Schloss, aber die Story ist ganz anders, es gehen ganz andere Dinge ab und so ist es bei Tears of the Kingdom auch. So, es ist eher fast schon hilfreich oder ein geiler Faktor, dass diese Landschaften dieselben sind. Weil du kannst
Orte, die man sich so ein bisschen auskennt, ne?
Genau, du kannst Orte, die du vorher kanntest, nochmal besuchen und mitbekommen, wie die sich verändert haben, was da jetzt auf einmal los ist. Es gibt zum Beispiel auch einen Ort, es gibt verschiedene Orte, die von Schicksalen heimgesucht wurden, wo jetzt auf einmal scheiß Sachen abgehen, aber zum Beispiel im Vogeldorf, da ist ein riesiger Eissturm und alles ist kalt und auf einmal liegt überall Schnee, was du vorher halt bei Breath of the Wild nicht hattest. So, da war es einfach ein fröhliches Dorf, wo die Vögel gewohnt haben. Und dann kommst du in Tears of the Kingdom dahin. Es ist arschkalt, alles voller Schnee, irgendwie ist niemand mehr da. Du redest mit ein paar Leuten, die zurückgelassen wurden und die erzählen dir alle, scheiße, Hungersnot ist ausgebrochen, dies, das, wir sind hier gerade alle richtig am struggeln. Und auch die Musik, die läuft in dieser Szene, ist halt dieses Thema, das du bei Breath of the Wild auch an diesem Ort hattest, aber so leicht off. so ein bisschen langsamer, ein paar Noten werden nicht richtig getroffen und du läufst da so rein und weil es halt eben derselbe Ort ist, hittet es direkt nochmal ganz anders. Du bist so, ach scheiße, ja, was ist denn hier los?
Ich meine, wir Menschen sind ja auch gerne Gewohnheitstiere. Wenn wir schon so ein bisschen wissen, okay, wo muss ich ungefähr hin und dies und das, ist es ja auch eigentlich ganz gut. Deswegen, ich verstehe das Argument komplett, dass es kein Nachteil sein muss, dass die Map zum großen Bestandteil ähnlich ist. Und halt
wenn es denn überhaupt ein großer Bestandteil wäre, es ist ja nur ein Drittel. Es gibt quasi drei Maps, Himmel, ja. Landschaft, Untergrund. Und nur der Untergrund ist quasi derselbe, in Anführungsstrichen, aber selbst dort nicht mal wirklich derselbe. Das heißt, die Häufigkeit, in der du während des tatsächlichen Spielerlebnisses einen Ort besuchst, den du technisch gesehen schon kennst, ist auch nur so ein Drittel der Zeit. So, und selbst dann, wenn du diese Orte besuchst, sind sie halt anders und noch voller. Und das ist auch was, das ist so, diese ganze Map, ich fand es schon bei Breath of the Wild krass, wie viel überall los war, aber Tears of the Kingdom nochmal anderes Niveau, egal in welche Ecke du gehst. Überall lungern Sidequests, lustige Puzzle, Dinge, die man machen kann. Und mit diesen ganzen neuen Mechaniken, die Link jetzt hat, dass Sachen gecraftet werden können, dass du Dinge zusammenbasteln kannst, aneinander kleben kannst, Sachen fusionieren kannst, um neue Wirkungen hinzubekommen, macht halt so unendlich viele Freiheiten, dass Puzzles oder Probleme, die du bei Breath of the Wild vielleicht auf 4, 5 verschiedene Art und Weisen lösen konntest und alle dann gesagt haben, boah, krass, ich hab das so gemacht. Wie hast du das gemacht? Ach, ganz anders. Lol, so geht das auch. Das ist halt bei Tears of the Kingdom auf einem ganz anderen Niveau. Da gibt's nicht mehr nur 5 Möglichkeiten, das zu machen. Da gibt's auf einmal 30 Möglichkeiten, das zu machen. Und das Internet ist jetzt auch schon seit einer Woche voll mit so kurzen Clips, so 30 Sekunden Sachen, auch TikTok, Instagram, alles voll so 30 Sekunden Clips von Leuten, die irgendeinen dummen Scheiß machen. So, und ich spiele das Spiel seit 20 Stunden, die Leute machen Sachen, die wäre ich niemals drauf gekommen. Das ist wirklich absurd, was da teilweise abgeht.
Ich muss sagen, du hast mich jetzt ja gerade schon wieder geflasht. Ich habe gerade geguckt, wie viel das Spiel kostet. Und was mir dabei wieder auffällt, und das ist ja bei Nintendo häufig so, dass es einfach im E-Store 10 Euro teurer ist, als wenn du es dir beim Mediamarkt kaufst. Und ich denke mir immer so, hä, was ist das?
Ich frage mich aber echt, wie das gekommen ist. Also Tears of the Kingdom wurde ja für 70 Euro angekündigt und ist damit das teuerste Switch-Spiel aller Zeiten. Zu Recht meiner Meinung nach, weil es auch das größte Switch-Spiel aller Zeiten ist. Also du zahlst mehr und kriegst mehr. Aber das war halt der Preis, der generell angekündigt wurde. Wenn du das bei Amazon vorbestellt hast, wenn du das sonst wo vorbestellt hast, hat überall 70 Euro gekostet und digital genauso. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt beobachtet habe. Links und rechts fangen die Leute an, es für 60 Euro zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob Mediamarkt und so, ob die alle so desperate sind, weil alle Leute heutzutage nur noch digital kaufen, dass sie sagen, hey, um unsere Verkäufe anzukurbeln. Aber bei Amazon ist es auch so. Ja? Vielleicht da auch so. Ich weiß nicht, ob die irgendwie da die physischen Käufe zurückgegangen sind und die jetzt einfach mehr haben als gedacht. Ich meine, ich habe mein physisches Spiel auch zurückgeschickt jetzt. Weil ich es ja dann auch digital gekauft habe, weil ich es halt sofort haben wollte. Die Post hätte es mir halt nachmittags irgendwann geliefert, ich wollte aber schon vormittags zocken.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der E-Shop teurer ist, weil es einfach dann Leute sind, die wollen am Wochenende, am Sonntag zocken oder ne, abends oder bekommen das Spiel dann nicht und dann sagt man so, ja komm, fuck it, 10 Euro teurer, let's go. Ich glaube, genau das ist der Grund, warum es im E-Shop dann doch teurer ist. Aber gibt es in Tears of the Kingdom irgendeine Art von Multiplayer? Gibt es nicht, oder?
Nicht, dass man gemeinsam mit Freunden spielen kann. Es gibt neue Mechaniken, dass du Sachen nicht mehr alleine machst, aber das ist alles lokal. Also das ist alles mit NPCs quasi. Es gibt neue Companions, mit denen du gemeinsam kämpfen kannst. Und eine Sache, die sie auch geändert haben, was ich richtig witzig finde. Du kannst jetzt mit anderen Leuten, die halt in Hyrule wohnen, also die normalen Hyrule-Bewohner, die kämpfen halt auch gegen den Kataklysmus, so heißt es auf Deutsch. So dieses große Horrorszenario, was über Hyrule hergefallen ist, was du in Tears of the Kingdom besiegen sollst. Da kämpfen die normalen Bewohner auch an. So in Breath of the Wild war es so, alle sitzen da und zittern und du bist halt der große Link, der jetzt mal alle retten soll. Aber in Tears of the Kingdom hat die Welt einen Eigenwillen. Die machen selber alle Kram. Du triffst ständig irgendwelche Leute, die versuchen, Hyrule wieder aufzubauen. Die versuchen, gegen Monster zu kämpfen, die sonst irgendwas machen. Es gibt welche, die so einen Trupp organisiert haben, der Monstercamps platt macht. Und du kannst dich denen anschließen und gemeinsam mit denen Monstercamps platt machen und so. Und das ist auch so ein Gemeinschaftsgefühl, das zwar natürlich komplett nur lokal ist und so, aber Zelda auch eine neue Ebene gibt, die es noch nie vorher hatte. Also es gab kein Zelda-Spiel, in dem man in dem Rahmen mit NPCs zusammengearbeitet hat.
Ja, echt geil. Aber ich finde es gerade so verrückt, auf der Mediamarkt-Seite 3 Nintendo Zelda-Spiele für die Switch. Alle kosten 59,99. Und ich denke mir so, hä?
Lächerlich. Ja. Es ist auch, warte mal, welche sind das? Das ist Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Link's Awakening. Skyward Sword gibt's auch noch, Skyward Sword HD. Link's Awakening. Und das ist halt wirklich frech, weil Link's Awakening ist ein Remake von einem Gameboy-Spiel. Möchte ich null schlecht reden. Ich habe das genossen. Super gut geremaked und super nice Zeit. Mhm. Aber das kannst du durchzocken in 20 Stunden oder so. Und dann bist du halt einfach fertig.
Ja.
Und Tears of the Kingdom ist eine Open World von einem Ausmaß, das ist unfassbar, was da alles abgeht. Da kannst du 200 Stunden zocken und hast noch nicht alles gesehen. Und dass das einfach gleich viel kostet, verstehe ich nicht. Weil dieses Remake, das hat was, keine Ahnung, 1-2 Jahre gedauert, dass du halt so ein Team rangesetzt hast, die das mal machen sollen. Und bei Tears of the Kingdom haben die besten Entwickler, die Nintendo überhaupt zu bieten hat, 7 Jahre gebraucht, um das zu bauen. Und das, obwohl sie die technologische Grundlage schon hatten.
Ich glaube, das ist einfach so ein man muss jetzt auch sagen, Link's Awakening ist auch tatsächlich 10 Euro günstiger. Aber trotzdem steht das, glaube ich, nicht im Verhältnis. Ich glaube, es ist einfach so ein Preis, den kannst du für ein Spiel nehmen. Wenn jetzt Tears of the Kingdom einfach 100 Euro kosten würde es halt einfach, wäre das einfach so eine Barriere, die einfach viele Leute nicht bezahlen wollen. Und ich glaube, deswegen können sie da einfach nicht noch höher einsteigen. Also, das ist, glaube ich, einfach das Ding. Also, es gibt einfach so einen Preis für Spiele, den zahlen Leute noch, den sind sie irgendwie noch gewohnt. Aber irgendwann ist dann halt auch Schluss. Schluss mit lustig.
Schluss mit lustig. Ja, und machen wir auch mal Schluss mit dem Thema hier, sonst führt sich mein Monolog nur noch weiter. Fazit ist auf jeden Fall, ich liebe dieses Game. Ich bin noch lange nicht durch damit. Ich werde wahrscheinlich auch in den nächsten 4 Jahren nicht durch damit sein. Ich sehe mich da richtig noch ewig dran rumbasteln, weil es halt alles einfach so. Also die Main Story ist schon krasser als bei Breath of the Wild. Allein da geht schon so viel mehr ab. Ja. Aber die Sidequests noch so viel mehr und dann dieses ganze Crafting-Zeug, was man alles machen kann, was die Leute schon für Battlebots und Bomber und andere Flugdinge gebaut haben, mit denen man durch die Gegend düsen kann. Das ist einfach eine riesige Spielkiste mit geiler Story und geilem Vibe.
Ich muss sagen, also vielleicht nächste Woche mal, ich muss mal gucken.
Nice. Also falls, ja.
Also du hast noch nie von dem Spiel so hart geschwärmt. Also das ist ja, das spricht ja schon für sich.
Ja. Also klar, dass ich doll davon schwärme, ist eh logisch, weil ich den Vorgänger halt mega gefühlt habe und das ist dasselbe in besser. So, aber wie gesagt, was mich schockiert hat, ist auch, wie viele andere es abfeiern. Also ich habe noch niemand getroffen, der es wack fand. So, und krass. Selbst im Internet nicht. Und im Internet findest du ja immer jemand, der es scheiße findet.
Das stimmt. Ja, aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Was ging die Woche und Kommentarbereich im Crewcast.
Wir steppen erstmal mit den Kommentaren rein, würde ich sagen. Ich drop die dir mal kurz rüber, dann können wir die auch abwechselnd vorlesen hier. Dann wird das hier nicht so eine einseitige Geschichte. Okay. Wo habe ich denn dich hier überhaupt? Julian! Oh, mein Handy ist.
Was ist passiert? Nein! Das alles kann gut. Ja nicht
sein. Nein, alles funktioniert. So, hab's rübergeschickt. Aber ich stepp trotzdem schon mal mit dem ersten Kommentar rein. Und zwar, Sebastian hat geschrieben, @Felix Bar, bitte unbedingt ein Video zu Final Cut. Ich glaube, du übersiehst bei deinem Kommentar, dass es nur wenige Nerds interessiert, etwas. Mit dem künftigen Monatspreis erschließt Apple ganz neue Zielgruppen. Hobbyfilmer, Urlaub, Sport, Action, Drohnenvideos, die bislang kein Geld für Final Cut ausgeben wollten, aber den Anspruch an sich selbst haben, über iMovie hinauszuwachsen. Damit dein Video viele Views bekommt, solltest du daher nicht aus der Sicht des Profis reden, sondern grundlegend den Newbies erklären, was damit alles geht. Ja, fand ich interessant. Habe ich häufig gehört von vielen von euch, dass ihr euch ein Video zu Final Cut wünscht. Vielleicht finde ich die Zeit noch, das irgendwo mal unterzubringen, aber ich habe auch schon vollen Contentplan für die nächsten Wochen, also müsste sonst halt irgendwas, was ich sonst eingeplant habe, wieder rauskicken. Schwierig, schwierig. Ja, aber ich verstehe den Punkt. Das ist natürlich immer mit Abo-Modellen so ein Ding. Wenn es erstmal nur für einen Monat günstig zu haben ist, dann probiert man mal ein bisschen rum. Nervt dann natürlich die Leute, die es eh dauerhaft nutzen wollen, weil sie wissen, oh, ich komme da nie wieder raus, andauernd zu bezahlen.
Ganz richtig, ja. Aber ja, ich bin mal gespannt. Also so 4,99 soll es ja kosten, oder? Das war doch der Preis.
Ja, monatlich 4,99. Genau.
Das ist natürlich schon ein Preis, wenn der so bleibt, der ist einsteigerfreundlich. Da sagt man schon mal, okay, ich abonniere das jetzt mal einen Monat, war gerade im Urlaub, mhm, und dann schneidet das und danach kann ich es wieder kündigen. Und nächstes Jahr, wenn ich wieder im Urlaub bin und nochmal was schneiden will, dann abonniere ich es halt wieder. Ja, ja. Also das ist ja zum Beispiel auch bei Adobe ist das ja auch nicht so möglich, sondern da sind es auch immer Jahresabos. Also das ist ja schon eigentlich ganz cool.
Nee, ich glaube, du kannst auch Adobe-Sachen monatlich abonnieren. Also das würde mich jetzt überraschen.
Vielleicht mache ich es einfach nur immer jährlich und deswegen.
Ja, das ja. Auf jeden Fall sind die jährlichen Pläne immer günstiger.
Ja, wahrscheinlich.
Spare, okay, wenn du gleich 12 Monate nimmst. Komm, let's go.
Ja. Okay, kommen wir zu Furby. Erst dachte ich, was ging die Woche am Ende des Crewcasts, ist nicht so meins. Aber es stimmt. Es ist dann viel entspannter und dadurch dann auch mal ausführlicher. Finde ich gut. Bitte beibehalten. Sehr gut, war das so der Konsens? Also hat auch 12 Likes?
Ja, wir haben verschiedenes Feedback dazu bekommen. Mhm. Ja, auch einmal, was ging die Woche bei Felix? Wird ja richtig spannend die nächsten Wochen. Ja, also ich habe gearbeitet und dann Zelda gezockt. Ja.
Ja. Ja, gut, du kannst ja nicht jede Woche abliefern, mein Gott.
Und hier hat noch einer geschrieben, also ich finde, das, was ging die Woche, war immer ein guter Einstieg in den Crewcast, um erstmal locker zu starten und dann in die spezifischen Themen zu gehen. Oftmals haben ja eure Themen auch was ging die Woche aufgebaut, zum Beispiel, wenn ihr auf einem Event wart oder was mit eurem Tesla war oder so. Ich fände es am Ende eher unlogisch, aber wenn es für euch angenehmer ist, probiert's halt aus. Hat einen Daumen hoch und dann hat Daniel noch dazu geschrieben, gut zusammengefasst, also in der Art habe ich auch gedacht, angenehm war diese Folge des Crewcasts nun natürlich auch nicht. Ich bin jetzt aber auf nächste Woche gespannt, wenn der Themenblock, dann die Kommentare und dann zum Schluss noch was gegen die Woche kommt. Also Leute, wir nehmen euch da einfach mal mit auf die Reise. Uns hat es letzte Woche ganz gut gefallen und der Konsens scheint ja bei euch ähnlich zu sein. Jetzt machen wir es einfach mal so. Erst Kommentare und dann am Ende quasi noch eine entspannte Aftershow. Für alle, die noch Bock haben.
Na, es ist einfach so ein bisschen ausklingen lassen, ne? Na. Ja, Lolo hat geschrieben, mega, dass ihr euren Balkon für den Sommer fit gemacht habt. Danke. Mhm. Das ist eigentlich so ein Pflichtprogramm, aber danke. Wir nehmen das Lob natürlich gerne.
Das sagt aber auch nur ein Allmann, dass das Pflichtprogramm ist, seinen Balkon fresh zu machen. Ja, ich meine, ich bin da ganz bei dir. Ich habe ja meinen Balkon auch fresh gemacht. Aber ich kenne auch genügend Leute, denen das scheißegal ist.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn du dir extra eine Wohnung mit einem Balkon holst und den dann nicht ready machst, so, das ist halt einfach lost. So, das gehört schon dazu. Also man kann es ja mehr intensiv oder weniger intensiv machen, aber irgendwie den ready machen, finde ich, sollte man schon. Ja. Also Leute, aber es fühlte sich so ein bisschen an wie mega, dass ihr euch heute Morgen geduscht habt, Leute. So, ja, kein Problem.
Gern geschehen, immer.
Was ist bei dir los, Digga? Werden da die ganze Zeit Autos geklaut oder was geht ab?
Entweder ist es immer noch dasselbe oder die klauen jetzt ein Auto nach dem nächsten.
Aber wir bleiben ganz entspannt.
Wir bleiben entspannt. Solange mein Fahrrad nicht geklaut wird, oh Gott, ja, habe ich angeschlossen, da sollte nichts passieren.
Perfekt. Dann hat er noch gefragt, habt ihr euch schon mal überlegt, Balkonsolar, Balkonkraftwerke anzuschaffen?
Ja, also bei mir macht es tatsächlich gar keinen Sinn, weil mein Balkon es nicht hergibt. Der ist einerseits nicht auf der kompletten Sonnenseite des Gebäudes, also bekommt wenig Sonne über den Tag hinweg ab. Und auch so ist es so eine halbe Loggia. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da viel Platz hätte, um sowas hinzubauen. Wenn, dann müsste ich Solar aufs Dach packen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob meine Vermieter das dann witzig fänden, wenn ich denen ein Solardach auf einmal da drauf klebe. Ich habe aber gesehen, weil ich in so einem Häuserblock wohne, wo man dann quasi in so einen Innenhof gucken kann, wo die ganzen anderen Leute auch ihren Balkon haben, dass einer meiner Nachbarn jetzt damit angefangen hat, sich bei sich ein Balkonkraftwerk hinzustellen. Der hatte die letzten Monate die Panels immer einfach so random auf dem Balkon rumliegen und jetzt letztes Wochenende hat er sich mal rangesetzt und so eine richtige Dachkonstruktion gebaut. Der ist halt der oberste Balkon, also im obersten Stockwerk, das heißt, über ihm ist eigentlich kein Dach mehr und er hat sich jetzt so ein Sonnendach aus Solarpanels gebaut und das sieht echt schick aus und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also diesen Vibe, sich seinen eigenen Strom so ein bisschen selber erzeugen zu können, auch wenn es nur im kleinen Maße auf dem Balkon stattfindet, finde ich schon geil.
Ja, und man muss ja auch sagen, es muss nicht Südlage sein, ne? Also solange das irgendwie noch eine angemessene Ost- oder Westlage ist, dein Balkon, kann man das schon trotzdem rocken.
Ja, geht nicht so gut. Es ist nicht nur die Lage, sondern wie gesagt, es ist auch so eine Loggia. Also ich könnte mir jetzt selber zum Beispiel kein Dach oder so in Solar bauen. Ich müsste mir quasi eine Wand bauen, dann sehe ich nichts mehr.
Okay, ich verstehe. Es ist bei mir auf meinem Balkon ähnlich, weil da hast du halt keine Möglichkeit, es zu befestigen. Wir haben nämlich so Glas, also so, weißt du, der Balkon ist halt nicht so irgendwie aus so einem richtigen Geländer oder irgendwie Steine oder irgendwie was, wo du halt etwas dran befestigen kannst, sondern es ist halt so Glas und Metall, aber so richtig glatt einfach so, ne, so da wüsste ich jetzt nicht, wie man da safe das überhaupt befestigt bekommt, ohne das ganze den ganzen Balkon zu zerstören.
Und na, habt ihr ihr seid doch auch im obersten Stockwerk bei euch, oder?
Ja.
Na, dann würde diese Dachkonstruktion-Geschichte für euch vielleicht aber auch
das
funktionieren.
Aber das wird niemals der Vermieter. Das wird er niemals. Also das ist ja jetzt das hier kein.
Ich habe mich bei meinem Nachbar auch gefragt, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht oder ob der einfach mal gemacht hat. Ich wäre aber der allerletzte, der da verpetzend dann da an die Sache rangeht. Der soll das mal ruhig machen und wenn der Vermieter nichts davon weiß und es eigentlich Scheiße fände, dann hoffe ich, dass er es einfach nie rausfindet.
Ja. Aber vielleicht ist es ja auch eine Eigentumswohnung. Das kann natürlich auch sein. So, aber wenn du in so einem Wohnkomplex wohnst, wo halt auch jedes Haus und jede Wohnung gleich aussieht, so, ne, und dann einer baut sich dann da so eine DIY-Balkon-Dach-Action, das geht einfach nicht. Das werden die halt niemals durchwinken lassen, ne?
Da gibt's dann aufs Maul für. So nicht.
Absolut. Also,
Zukunft ohne uns.
So, ich habe ja schon lange gefragt, ob ich eine Ladesäule in der Tiefgarage haben kann. Ja, und das geht ja nicht. Weil das muss ja dann eine einheitliche Lösung sein für alle. Mhm. Und natürlich könnte man jetzt hier so sagen, ja, ich klag mich da irgendwie, weil so rein gesetzlich müssten sie es ja erlauben. Habe ich jetzt aber auch keinen Bock drauf. Aber wenn man halt da schon merkt, in der Tiefgarage, wo es niemand sehen würde, ne, einfach da mal ein Stück Kabel hinlegen. Wenn das schon nicht geht, wird so eine Aktion an der Außenfassade auch.
Ja, das ist so ein leidiges Thema. Mhm. Ja. Bei meiner Schwester auch. Ja, die wohnt in einer Eigentumswohnung. Sie will auch eine Wallbox für ihr E-Auto. Es ist immer so, ja, aber wir müssen was machen, was für alle Mieter funktioniert. Und dann so, ja, und wann machen wir was für alle Mieter funktioniert? Dann, wenn die alle auf E-Autos umgestiegen sind. Also in 10 Jahren oder was? Ja, in 10 Jahren können wir dann mal was. Ach, halt doch dein Maul. Wirklich, das ist so anstrengend.
Ja, also Es ist einfach eine Hinhaltetaktik. Ganz einfach. Ja. So.
Ist einfach wack so. Energiewende ist doch nicht mein Problem. Ach, du würdest dich selber drum kümmern, alles zu regeln. Ich muss nur ja sagen. Ich bin trotzdem dagegen. Toll.
Ja. Und ich meine, es wird ja eine Möglichkeit bestimmt geben, dass man irgendwie die Vorrichtung, also irgendwie genügend Stromanschlüsse dahin bringt. Und dann schließt sich daran aber erstmal nur eine Wallbox an.
Ja, komplett.
Als ob das nicht geht.
Naja.
Naja, okay. Aber gut. machen wir das Fass nicht noch größer. Es geht leider bei uns nicht. Also zumindest bei mir, bei Felix scheinbar auch nicht. Mit der
Action. Ich muss auch sagen, alleine deswegen, dass mein Balkon das nicht hergibt, habe ich mich auch gar nicht mit der gesetzlichen Lage für so Balkonkraftwerke auseinandergesetzt, wie viel man da eigentlich raufklatschen darf und so. Das ist sicherlich auch kompliziert in Deutschland. Also es würde mich wundern, wenn es sehr einfach geht.
Es geht sehr einfach.
Echt?
Mittlerweile geht es sehr
einfach. Und wie funktioniert das dann? Also kannst du den Strom auch selber benutzen oder bist du wie bei einer größeren Solaranlage dazu gezwungen, deinen Strom erstmal zu verkaufen?
Nee, du kannst den gar nicht verkaufen beim Balkonkraftwerk. Das ist einfach nur, es wird nur in deinen eigenen häuslichen Stromkreislauf eingespeist. Mhm. Und wenn du zum Beispiel zu viel produzierst und den gerade gar nicht nutzt, dann wird er halt einfach verschenkt. So, okay. Das ist halt, also das wird nichts verkauft, alles ist nur für deine Eigennutzung. Und deswegen wählst du natürlich eine Größe, die so das Grundrauschen deines Stromverbrauchs deckt. Ne? Also du hast ja immer sowas wie Kühlschrank, dies, das, WLAN-Router. Ne? Und dass du dann halt die Größe so machst, dass es halt ungefähr das halt abdeckt. Und okay, das ist meistens ein oder maximal zwei Panels.
Das klingt echt nice. Hast. Mhm.
Okay, kommen wir zu Nikos Kommentar. Wenn ich Google wäre, würde ich Lobbyisten in die EU schicken und die dann via EU-Gesetzgebung RCS als Standard festlegt. Fand ich sehr funny, den Kommentar, weil ich halte es auch für realistisch. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass Apple RCS nicht unterstützt, ne, und sich da immer so gegen auflehnt, ob es eigentlich voll geil für alle wäre. Und ganz ehrlich, ich halte es für realistisch, dass die EU sowas tatsächlich irgendwann macht.
Ja, wäre besser für alle Beteiligten. Keine Gnade. Keine Gnade an der Stelle. Die sollen Apple zu ihrem und unser aller Glück zwingen. Passend dazu auch mal ganz kurz noch den Kommentar von Lukas. Den wollte ich euch einfach mal nur vorlesen, weil ich den ultra witzig fand. Der losteste Kommentar, den wir vielleicht jemals unter einem Crewcast bekommen haben. der letzte Woche auch schon Apple sehr dafür kritisiert, dass sie RCS nicht adaptieren. Dann hat Lukas dazu geschrieben, hä? Ah nee, warte. LOL! Ich hab den falschen, das war doch nicht Lukas. Sorry, geht raus an Lukas. Nein, ich hab den falschen Kommentar gescreenshottet. Wie lost kann man sein?
Jetzt ist der losteste Kommentar lost.
Geil! Auf jeden Fall, ja, ich habe ihn gar nicht gescreenshottet. Damn, ich dachte, ich hätte ihn gescreenshottet. Einer hat auf jeden Fall geschrieben, richtig lost von Felix. Zum Glück habe ich den deabonniert, richtiger Apple-Fanboy. Und jetzt fällt er seinem Arbeitgeber richtig mit dem Dolch in den Rücken. Wo ich mir so denke, so, also erstens ist Apple absolut nicht mein Arbeitgeber und zweitens, also hast du jetzt deabonniert, weil ich zu doller Apple-Fanboy bin? Oder stört es dich, dass ich jetzt Apple kritisiere? So, where's the fucking problem? Naja, egal. Lukas hat dafür was Nettes geschrieben. Lukas hat was Cooles geschrieben, das kann man jetzt auch nochmal schreiben. Und zwar hat er mich korrigiert und um weiteres Wissen in die Crewcast-Community zu bringen. Hä, was erzählt Felix da bitte? Bei Samsung kann man die Farbe der Benachrichtigungsleiste genauso anpassen wie bei Google. Sorry, habe ich falsch gesagt.
Okay, und dann haben wir noch einen sehr langen und ausführlichen Kommentar von Arthur. Wollen wir da einfach mal Xing Shang Shong machen, wer den vorliest?
Ja, okay.
Okay.
Schere.
Okay, nochmal. 1, 2, 3. Schere, Stein, Papier.
Ah, okay. Ich habe jetzt verloren, also muss ich ihn vorlesen, oder?
Genau, ich habe Schere und Felix hatte Papier, deswegen perfekt. Muss Felix vorlesen.
Perfekt, okay. Arthur hat geschrieben. Das war, glaube ich, eine Reaktion auf einen Kommentarschreiber aus der letzten Episode, der uns ein bisschen dafür eingesagt hatte, dass wir KI-Kunst gar nicht mal so doof finden, weil er gesagt hat, das ist überhaupt gar keine Kunst und so. Und Arthur hatte dazu auch noch ein paar Gedanken. Hat geschrieben, einerseits erzählt uns der Kommentarschreiber zwar einige legitime Punkte auf, aber andererseits finde ich eher seine Sichtweise in Bezug auf dieses Thema beschränkt. Kunst ist nämlich ein sehr großer Begriff und die Sichtweise darauf kann sehr individuell sein. Im Endeffekt ist das nur eine subjektive Definition davon. Er schließt aber von vornherein aus, dass man Kunst auch ganz anders interpretieren kann als er. Ich sehe mich selber als Künstler und ich bewerte immer nur das Kunstwerk an sich. Es kann natürlich vorkommen, dass wenn ich etwas über die Hintergründe weiß, zum Beispiel welche Person das Kunstwerk erschaffen hat oder wie es entstanden ist, diese Faktoren trotzdem unterbewusst in meine Bewertung mit einfließen, aber ich versuche immer nur das Kunstwerk an sich zu bewerten. Für mich ist Kunst, die mit Hilfe von KI erschaffen wurde, absolut legitim und der unumgänglichste, logischste nächste Schritt. Die Frage ist nur, wie man diese einsetzt. Wenn man die Charts durchhört oder wenn man bei Rap bleiben möchte, die Modus Mio Playlist durchhört, dann ist fast alles mit vorgefertigten Baukästen erschaffen worden, die man sich für ein paar Euro auf gewissen Seiten runterladen und relativ easy zusammenbasteln kann. Deswegen hört sich ja auch fast alles gleich an. Warum also sollte mit Hilfe von KI generierte Kunst plötzlich etwas Schlechtes sein, wenn doch sowieso schon seit Jahren Computertechnologie die Produktion von Künstlern maßgeblich geprägt hat. Mein Fazit: Jeder kann für sich selber definieren, was Kunst ist. Es wird immer viel Trash geben, aber es wird auch immer großartige Kunstwerke geben, unabhängig davon, welche technologischen Mittel man zur Verfügung hat. Kunst liegt nicht in Ketten und sie kennt keine Grenzen. Kunst ist frei. Statement.
Finde ich richtig gut. Der nach hinten raus ging der immer weiter ab. So, ja, Mann, ja.
Da hat sich jemand mal ordentlich was von der Seele getippt und ich kann das auf jeden Fall unterstreichen. Gerade dieses, klar, es wird immer viel Trash geben, dass er alleine im Modus Mio mit reingebracht hat. Gut, ich finde es vielleicht ein bisschen unfair zu sagen, dass es alles gleich ist und alles nur zusammengeklickt ist aus Baukästen, die 2 Euro kosten. Ne? So, klar, es gibt einen großen Anteil, wo das sicherlich zutrifft, aber ich würde jetzt nicht jedem Künstler, der mal in der Modus Mio Playlist war, vorwerfen, dass er eigentlich nur ein paar Sachen zusammengeklickt hat. Aber unabhängig davon, so klar, ist es einfach so eine Sache, so, es wird immer erfolgreichen Trash geben, es wird unerfolgreichen Trash geben, es wird große Kunst geben, die unbemerkt bleibt und große Kunst, die zu Recht Geschichte schreibt. Also von allem gibt's alles und das ist in der Medienwelt schon immer so gewesen und das wird auch sich mit den neuen technologischen Möglichkeiten in Zukunft nicht ändern. Es wird so richtige Billo-KI-Tracks geben, die irgendwie bei der Gesellschaft einen Nerv treffen und voll durch die Decke gehen, wo man dann aber, was, Digga, was mich noch erinnert, was man für Songs in fucking Schnappi war in den Charts, ne, sorry, aber so, das sind so Sachen, so, ja, manchmal feiert die Menschheit halt auch einfach dumme Sachen ab. Aber alleine, was mit der Technik alles möglich ist, sollte einem ja auch bewusst machen, dass es sicherlich auch noch dazu kommen wird, dass großartige Kunstwerke erschaffen werden, die wirklich wahre Kunst sind, weil sie diese Mittel, die jetzt neu zur Verfügung stehen, perfekt ausnutzen.
True, true, true. Gut, ich würde sagen, kommen wir jetzt zu unserem entspannten Outro mit den Talks über die Woche von Felix.
Geil, Füße hochlegen, ja. Oh, weißt du was, ich mache jetzt wirklich relaxed.
Ich brauche für den nächsten Cam ein bisschen runter. Füße hochlegen.
Boah, ich mache die Cam ein bisschen runter.
Wir chillen wir haben uns jetzt so ein bisschen flexible hin. Mikrofone, ne?
Oh, geil. Oh.
Ja, Leute, jetzt kommen wir einfach mal ein bisschen runter. Schön. Schön, gut.
Nach getaner Arbeit.
Ja, ich habe Muskelkater.
Eine Stunde 18, was hast du gemacht?
Ich war joggen.
Oh, das große ist peinlich, man kann es nicht jetzt. Da erstmal Sport getrieben. Ich habe auch heute Morgen eine Story gepostet, wie ich mit dem Fahrrad zum Studio fahre. Da hat mir Kilian auch drauf geantwortet, also eine Review. So, ey, warum kein Cowboy mehr, das E-Bike, ne? Und ich habe auch, das ist eine bewusste Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, keine elektronische Unterstützung bei der Fortbewegung zum Arbeitsweg, damit ich wenigstens mal ein bisschen Sport mache. Weil ich glaube, mich würde genau dasselbe Schicksal heimsuchen, wenn ich mal versuchen würde zu joggen. Da würde es mir dann genauso gehen wie dir.
Ja, egal wie viel Fahrrad du fährst, würde es dir so gehen, weil du, wenn du es halt nicht machst, dann kennen deine Muskeln das ja gar nicht. Und ich glaube, es sind einfach, hast du nicht Muskelkater dann, wenn du Muskeln beanspruchst, die du sonst nicht beanspruchst? Und das spricht auch ein bisschen dafür, wie häufig ich joggen gehe, und zwar nicht häufig genug.
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass das beim Snowboarden immer ganz schlimm war. Ich war jetzt auch lange nicht mehr Snowboarden, aber Snowboarden ist so ein Ding, du steppst auf das Board, so, das machst du ja im Alltag nie, wann snowboardest du mal? So, das machst du dann halt höchstens mal im Winter irgendwie wo. Und dann der erste Tag ist richtig böse. Die erste Nacht, wenn du so 3-4 Tage snowboarden gehst, die Nacht von Tag 1 auf Tag 2 ist richtig, richtig fies.
Ja, aber man muss dann ja auch weiter durchziehen, ne? Also man sagt ja dann, dass dann mehr Bewegung auch gut tut. Deswegen habe ich, also ich war vorgestern joggen und dann habe ich gestern auch nochmal durchgezogen. Und heute habe ich immer noch Muskelkater. Aber machen wir das Thema jetzt durch, sonst kann ich mich hier bald nicht mehr blicken lassen. Aber ich will einfach mal ganz ehrlich meine Leidensgeschichte teilen. Aber sonst geht's mir gut. Alles gut.
Nee, verstehe ich. Finde ich gut.
Bin aktuell an einem Video, wo ich schon mich mega lang drauf gefreut habe, und zwar Test vom Aura-Ring, ne? Also dem smarten Ding.
Und aber keine Kooperation mit Aura.
Nee. Ich hab den selbst gekauft und jetzt ein halbes Jahr getragen und kann da jetzt mal ein richtiges Langzeit-Review rausballern.
Ja. Es war ja wohl bei Linus Tech Tips so ein Ding, dass die sich richtig gefetzt haben. Also Aura, wie spricht man den Laden aus?
Aura, er ist richtig, genau, ja.
Aura. Aber man schreibt es O-U-R-A. Aura.
Ja.
Genau. Und die hatten irgendwie ein Sponsored-Video auf diesem Linus Tech Tips-Channel mit Millionen Abonnenten. Richtig großes Ding. Haben da extra für bezahlt und er hat es halt im Video falsch ausgesprochen. Er hat da irgendwie statt halt Aura gesagt, weil man es halt so schreibt. Und da haben die scheinbar so doll gestresst, dass das Video im Endeffekt sogar wieder offline genommen wurde. Und das ist dann halt so ein Punkt, okay, das ist scheinbar so wichtig, dass man euren Namen richtig ausspricht, aber richtig schreiben ist euch dann auch zu anstrengend.
Ja, also vor allem, wenn man halt schon so ein, also das ist ja Absicht gewesen. Sie hätten es ja einfach Aura schreiben können, aber das findest du dann halt wahrscheinlich auf Google und so nicht, weil es super viele Dinge gibt, die irgendwie Aura heißen mit A. Und deswegen war das bestimmt eine bewusste Entscheidung, das anders zu schreiben, aber genauso auszusprechen. Und wenn man halt so einen Spagat macht, muss man sich dann auch nicht wundern, wenn Leute es falsch aussprechen.
Ja.
Also, ja, definitiv. Ja. Also, aber wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Genau, aber ich will es nicht zu viel verraten, aber
schaut das Video, Leute. Man soll das Video schauen können.
Genau. Ansonsten war ich auf Diamantener Hochzeit am Wochenende in Ostfriesland.
Oha, wie viele Jahre ist das?
60.
Alter.
Ja, nicht schlecht. Das ist echt wild. Also da heiratest du in deiner Jugend und irgendwann sind es halt dann 60 Jahre. Das ist krass. Echt verrückt. Ja, und ansonsten geht's für mich diese Woche in Urlaub tatsächlich. Also deswegen nehmen wir auch heute einen Tag früher auf.
Wo fahrst du hin?
Richtung Alpen. Ich habe mit meinem Bruder zusammen, haben wir uns so einen kleinen Camper gemietet und das habe ich noch nie gemacht. Deswegen, ich habe bisher immer im Auto gepennt, im Kofferraum. Aber jetzt machen wir mal eine kleine Camping-Action. Ja, da kann ich dann nächste Woche von berichten. Was ging bei dir so? Ja. Ich denke, du hast Zelda gezockt.
Die ganze Zeit.
All the way.
Und es ist auch, also wirklich, das wird auch noch lange so weitergehen, weil das ist wirklich, von all den Dingen, die mich an diesem Spiel beeindrucken, ist die Größe das, was mich am meisten flasht. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es so extrem viel mehr Content hat als Breath of the Wild. So, und selbst nach der ganzen Zeit, die ich jetzt schon in das Spiel reingesteckt habe, immer noch dieses Gefühl zu haben, das nur an der Oberfläche zu kratzen. Das ist schon krass und macht mich halt als Fan von dem Spiel sehr glücklich. Habe aber auch mitbekommen, dass es einige Kollegen gibt, die ich schon so gefragt habe, die auch generell eine Switch haben und auch gerne Zelda spielen, was jetzt bei dir jetzt zum Beispiel nicht so der Fall war, aber es gibt so ein paar in meinem Freundeskreis, wo ich weiß, die sind Zelda-Fans. Und da habe ich die auch so gefragt, und habt ihr schon Tears of the Kingdom gespielt? Und habe auch von einigen die Rückmeldung bekommen, nee, gerade keine Zeit dafür, das ist viel zu viel. So, also das ist wirklich, es ist ein riesiger Titel. Das, ich meine, so ein bisschen dieser Vibe, GTA 5 ist ja auch irgendwie immer noch aktuell mit den ganzen Online-Erweiterungen und Kram, was die da gemacht haben. Also wenn man bedenkt, wie alt dieses Spiel ist, ich glaube, Tears of the Kingdom wird uns auch noch lange, lange begleiten. Aber ja, das habe ich gezockt. Balkon ready gemacht. Also jetzt sind wir wirklich, Digga, ich hab so verkackt. Richtiger Amateur-Move. Ja, beim Balkon. Ja. Wir wollten den Balkon neu einölen. Wir sind halt auf der auf dem obersten Stockwerk und bei uns flatzt so der Regen und so auch immer ordentlich auf dem Balkon drauf. Und nachdem der Balkon überwintert hat, sind die Bretter, die den Balkonboden bei uns ausmachen, immer sehr mitgenommen. Das heißt, neu den Balkon einölen ist schon so eine Sache, die sich lohnt. Habe ich jetzt bisher noch nie gemacht. Letztes Jahr hat Gilbert das für uns netterweise übernommen. Das ist ein Cousin von Ellie, der auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat und sich gut mit Holz auskennt. Und uns freundlicherweise angeboten hat, das für uns zu übernehmen. Und da hat das alles so gut geklappt. Und dieses Jahr dachte ich mir, ich kann das auch selber. Direkt reingeschissen, zu viel Öl drauf gemacht und am Ende so eine richtig klebrige Ölschicht oben auf den Brettern drauf gehabt. So, ich habe den ganzen Balkon eingeölt. Erstmal ist mir das Öl ausgegangen, bevor ich fertig war. Das war eigentlich schon die rote Flagge. Also ich habe so ein Dreiviertel Balkon gemacht und das Öl ist mir ausgegangen. Ich so, lol, ich hätte safe gedacht, dass es reicht. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, die Schicht war einfach zu dick. Und dachte mir so, ja, das zieht safe noch rein. Habe ich mir gedacht, weil ich hab's jetzt auch nicht überflutet, ne? Es war halt einfach so eine leichte Ölglasur drauf. Und dachte mir, das zieht jetzt safe alles noch in das Holz. Bin dann paar Stunden später dann wieder auf dem Balkon raus, um mir mal anzugucken, wie das getrocknet ist. Und bin da drüber gelaufen und es war alles so unendlich klebrig. Das war richtig bitter. Kennst du das, wenn du so, keine Ahnung, irgendwo so Cola verschüttet hast oder sowas? Ja, wenn du so einen richtig klebrigen Boden hast und läufst du mit deinem Sneaker drüber und wenn du den Fuß wieder hebst. Genau. Und so war einfach nicht unser ganzer Balkon, sondern unser Dreiviertel-Balkon, weil fürs letzte Viertel hat es ja nicht mehr gereicht. Und es war einfach, it was at this moment that I knew I fucked up.
Und jetzt? Ist es jetzt immer noch so?
Nein, ich bin die Art von Mensch, die Probleme dann sofort fixt, statt sie einfach vergammeln
natürlich, zu lassen. Ja klar, ich kenne dich ja, das trifft 100% zu.
Hast du das jetzt in Rot?
Ja.
Hallo?
Ja, komm, also das kannst du jetzt wirklich nicht sagen, dass du immer alle Probleme direkt fixt, oder? Oder hat sich das für dich vielleicht auch geändert?
Vielleicht hat sich das verändert. Vielleicht ist das der werdende Vater, der aus mir spricht.
Ja, okay.
Aber der verantwortungsbewusste Felix auf einmal. Nee, mir war klar, Digga, wenn ich das angehe, am besten sofort. Ich kann das jetzt nicht so klebrig lassen. Und es hat mich auch genervt. Weißt du, weil wir haben seit Wochen so dieses Wohnungsrenovierungsprojekt quasi bei uns, wo wir das Kinderzimmer ready machen und den Balkon ready machen, dass wenn Minibar dann kommt, dass das alles fertig ist, weißt du, dass Minibar einfach eine schöne Nestbautrieb halt hittet anders. Brauchen wir nicht drum rumreden. So, und beim Kinderzimmer sind wir jetzt schon echt weit gekommen. Das war eine richtige Rümpelkammer, als wir angefangen haben. Da ist einfach alles drin gewesen, was nach dem Umzug nach Leipzig irgendwie keinen sinnvollen Ort in unserer Wohnung gefunden hat. Ist alles in diesem Rümpelzimmer gelandet. So, und wir haben da komplett entrümpelt, Sachen verkauft, Sachen entsorgt, Sachen ausgeräumt, aussortiert, blibla, gestrichen, Kindermöbel bestellt, so Wickeltisch, Kommode, dies, das. Da alles gekommen, wurde auch geliefert am Wochenende. So, zur Türlieferung. Die besten Arten von Lieferungen. Dann stellen die dir so eine Palette mit schweren Kartons vor die Tür und sagen, kannst du jetzt selber hochtragen.
Ja, macht Spaß.
Ja, hatten aber zum Glück Hilfe von den Nachbarn. So, das haben wir alles gemacht. Und dann halt Balkon gekärchert, geölt, Möbel abgeschliffen, die auch geölt, Grill sauber gemacht, neue Pflanzen eingepflanzt, Baum wieder rausgestellt, Baum zugeschnitten, dass er überhaupt reinpasst, weil er über den Winter wieder zu doll gewachsen ist. Lauter solche Sachen so. Da nervt's dich einfach, wenn fast alles fertig ist, aber halt der scheiß Boden noch klebt. Das geht nicht. Ja, da musste ein Haken rangesetzt werden. Und da habe ich mir halt so Lösungsmittel im Baumarkt geholt und so einen gröberen Schwamm, mit dem man das dann abrubbeln kann. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also ich habe die zu dicke Schicht dann oben abgetragen und auch noch mal neues Öl geholt, um dann das letzte Viertel auch noch zu ölen. Das war dann bitter, weil es Zeit gekostet hat, Geld gekostet hat. Aber ich kann stolz behaupten, dass ich es jetzt geschafft habe.
ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das ja auch noch nicht häufig gemacht. Und dieses Einölen oder Streichen-Thema von irgendwelchen Holzsachen, das ist für mich auch so ein Thema, da wäre ich komplett überfordert. So, das ist halt so, was für ein Öl nimmt man da jetzt, ne? Welches, also, weil überall auf diesen ganzen Ölflaschen steht ja immer drauf, wofür das ist. Und es ist einfach so, Digga, was brauche ich da jetzt genau? So, und das verstehe ich komplett. Da lachen sich jetzt vielleicht ein paar Leute ins Fäustchen, aber das ist irgendwie so ein Paralleluniversum, in das ich noch nie eingetreten bin.
Man kann nicht in allem gut sein, ja, es geht einfach nicht. So, vielleicht gibt es sicherlich viele, die auch sagen, es ist doch Basics, dass man weiß, wie man einen Balkon vernünftig einölt. Für mich war es halt das erste Mal und so schlecht wie dieses Jahr werde ich es nie wieder machen. Ich habe meine Lektion gelernt und mache es dann nächstes Jahr direkt perfekt.
Perfekt, ja, sehr, sehr gut. Ich fand aber auch, es gab einen Kommentar, den hattest du gerade irgendwie vorgelesen vor der Aufzeichnung, wo jemand gesagt hat, den Weber-Grill abkärchern ist das deutscheste ever. Und das fühle ich so heftig, weil dieses Balkons-Ready-Machen ist halt auch irgendwie so was Allmann-mäßiges.
Ja, ja. Aber ich bin auch echt happy damit, wie es geworden ist. Ja. Also wir wohnen jetzt seit 2 Jahren in dieser Wohnung und der Balkon war noch nie so geil wie jetzt. Weil als wir eingezogen sind, war der Balkon halt noch nicht wirklich fertig eigentlich. Also diese Wohnung, in der wir jetzt wohnen, die wurde renoviert und auch dieser Balkon, das ist so ein ausgebautes Dachgeschoss, ne? Und als der Eigentümer das ausgebaut hat, hat er halt da diese Loggia hingeklatscht, diesen Balkon, und so, ja, Bretter hingezimmert und passt eh. Wir hatten halt so Pressspanplatten, die noch offen sichtbar waren und so. Und dann haben wir auch gesagt, gut, das streichen wir auch erstmal jetzt für dieses Jahr, hängen da noch eine Lichterkette hin. Dann ist der Techniker in mir noch kurz zum Glanz gekommen, der durfte dann die Lichterkette smart machen. Das ist natürlich nicht so anstrengend, muss einfach eine smarte Steckdose ran und dann Lichtschalter, aber trotzdem. Trotzdem, jetzt habe ich einen smarten Balkon, okay?
Ja, du hättest dir natürlich auch so eine Christbaum-Lichterkette holen können, nee, die du echt also nicht komplett bunt einstellen kannst.
Nee, echt nicht. Aber jetzt ist es einfach schön, gerade mit den Pflanzen und so. Das gibt einem einfach viel und ich freue mich auf diesen Sommer. Ich freue mich auf diesen Sommer, das ist so neu. Ich merke das richtig, wie mein ganzer Körper, mein ganzer Geist sich schon so richtig drauf einstellt, so ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ne? Das wird 100%. Man dann sehen.
Ja, wenn du dann richtig in Daddy-Modus kommst, bin ich auch mal gespannt drauf. Aber ja, wir werden es hier im Crewcast alles gemeinsam von unseren Erfahrungen teilen. Jetzt bin ich raus, aber wir werden alle Erfahrungen teilen. Und ich bin mal gespannt, wo wir in 1-2 Jahren sind. Das könnte nämlich noch alles sich sehr wild verändern. Das ja. Leben ist einfach spannend. Das Leben ist spannend und es gibt immer wieder neue Abschnitte, die neue Vor- und Nachteile für einen parat haben.
Oi,
ich sehe dich, aber schön. Ja, gesagt. Ich sehe dich auch schon mit Windeln strugglen. Also ja. Mal es dir nicht nur rosig.
Nee, ich mal's mir nicht nur rosig, aber ich freue mich drauf, dass ich dann immerhin der Daddy bin, der dann irgendwie das alles versucht, irgendwie so cool wie möglich zu machen.
Überall gibt's eine smarte Lösung für smarte Windelmaschine.
Ich krieg das safe hin. Das haben schon viele, viele Männer vor mir geschafft. Ich kann das auch.
Ja, genau. Wenn du schon einen Balkon geölt bekommst, also ganz ehrlich, da kann auch eigentlich
nicht nur geölt. Ich krieg ihn falsch geölt und ich krieg das Problem danach behoben.
Direkt auch noch. Ja, also ja. Das sind noch die besten Voraussetzungen. Aber gut, alright. Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Highlight dieses Crewcasts. Schnallt euch an, der Crewcast ist nämlich jetzt vorbei und wir hören uns jetzt gemeinsam den schönen Outro-Song an, den Leo für uns gebastelt hat oder den die KI für uns gebastelt hat. Alles zusammen, keine Ahnung.
Vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.
Boah, Julian, da haben wir heute aber wieder hier eine Menge coole Tech-News besprochen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Du, ich gönne mir jetzt erstmal einen schönen Ostfriesentee, aber lass uns nochmal unseren Song singen.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do.
Let's go to the zoo and we eat the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bit of fun.
We're just growing up.
Growing up is just a trap.
Don't it seem like a drag?
There's no going back.
Like putting all of your joy in a big brown bag.
I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap.
I take pride in never working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap?
Just grow up.
Growing up is just a trap.
Boah, Felix, ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst.
Ich auch nicht von dir, aber hey, ich glaube, wir können das auch nicht in Wirklichkeit, sondern das ist einfach das künstliche Sprachmodell.
Na, da magst du recht haben. Ich meine, 1,5 Millionen Sample-Analysen von jedem von uns, da erwartet man auch was.
Boah, auf jeden Fall. Du, komm, lass uns jetzt aber den Sack zumachen, oder?
Okay.
Well... Don't it seem like a drag?
There's no going back.
Like putting all of your joy in a big brown bag.
No, I won't listen to any of that jam. Growing up is just a trap.
Oh yeah, well, growing up is just a trap.
Growing up is just hard to rap.
Bis nächsten Sonntag, Freunde, euch
eine ganz schöne Woche. Oh, war das geil, Leute. Oh mein
Digga,
Gott.
Digga, ist das insane. Also, was mich gerade auch wirklich am meisten nochmal geflasht hat, also das Singen ist ja krass, aber auch dieses Davorreden und... Alter, dieser Part in der Mitte, wo wir auf einmal nochmal miteinander diskutieren, das sind nicht wir gewesen, Leute, ne? Ich muss das nochmal an der Stelle. Das jetzt sind wir.
Jetzt sind wir es wirklich, Leute. Glaubt es uns. Wir sind wieder da.
Die allerechten.
Es gab ein paar Momente, wo so ein paar Wörter so ein bisschen verschluckt waren, fand ich. Also, das hat man schon gehört, aber.
Schwache Leistung.
Insgesamt wirklich, wirklich insane.
Ey,
aber
crazy. Riesenkuss geht nochmal raus an Leo. Wirklich, was für ein Meisterwerk.
Schreibt gerne mal eure Kommentare in die Kommentare und wir quatschen nächste Woche nochmal drüber. Ich glaube, das ist zu schade, den nur einmal zu benutzen. Vielleicht streuen wir den in Zukunft nochmal einfach ein.
einmal random immer mal wieder bringen, ja.
Ja, warum nicht? Gut, Leute, aber dann machen wir jetzt wirklich den Sack zu, oder, Felix?
Machen wir ihn zu. Let's go.
Well, okay, nee, sparen wir uns das. Bis dann, ciao.